In dem Moment, wo der Zweite Punische Krieg erfolgreich beendet ist für Rom, wird Rom nicht das, was andere Stadtstaaten gemacht hätten, erstmal 50 Jahre lang sich hinlegen, weil es eine Pause macht, sondern quasi sofort nach Ende des Zweiten Punischen Krieges entscheidet Rom, da war noch was mit diesem König von Makedonien, der uns hintergangen hat und einen Krieg gegen uns angefangen hat, und man beginnt einen neuen Krieg gegen ihn.
In dieser Folge von Geschichte Europas geht es weiter mit der Besprechung des Zweiten Punischen Kriegs. Nachdem wir in der letzten Episode über den Kriegsausbruch, die Alpenüberquerung Hannibals und die verheerende römische Niederlage bei Cannae gesprochen haben, setzt Dr. Christian Rollinger seine Schilderung des Kriegs heute dort fort und erzählt, wie die Römer ihr Kriegsglück wenden konnten und letztlich siegreich aus dieser zweiten Auseinandersetzung mit Karthago herauskamen. Teil dieser Geschichte ist auch die militärische Auseinandersetzung mit den Makedonen aus dem nördlichen Griechenland. In den Shownotes dieser Episode findet ihr inhaltlich verknüpfte Folgen und Möglichkeiten, mir Feedback und Kommentare zuzusenden oder mich bei PayPal und Steady zu unterstützen.
Hier noch kurz nachträglich reingeschnitten. Danke an Fabian für die eben eingegangene Spende. Hiermit dann auch den Gruß an Christian Rollinger. Der Fabian ist ein ehemaliger Studierender von dir. Und Fabian, ich hoffe, du freust dich, dass du nicht wieder ein halbes Jahr auf den Punischen Krieg warten musstest, sondern dass das jetzt direkt eine Woche später kommt. Ich fürchte, auf die nächste Folge wirst du noch ein klein bisschen länger warten müssen.
Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse mit dieser Aufnahme aus dem Oktober 2024.
Cannae ist tatsächlich eine der großen Niederlagen in der römischen Geschichte, die auch noch irgendwie Jahrhunderte später bekannt war und die in der Historiografie auch immer wieder also in der antiken Historiografie manchmal immer wieder als schlimmes Schicksal, als Beispiel für wenn es wirklich mal schiefgegangen ist, herangezogen wird. Und Cannae ist natürlich etwas, also die Nachricht von der Niederlage bei Cannae erreicht Rom innerhalb kurzer Zeit. Und wir wissen nicht so ganz genau, also wir haben leider keine herausragenden Quellen wie Cicero zum Beispiel für diese Zeit, die uns jetzt wirklich so eine interne Perspektive geben würden, was im Senat debattiert wurde, wie die Stimmung in der Stadt Rom war, wie das aufgenommen wurde. Wir wissen aber, dass es durchaus erstmal als katastrophale Meldung natürlich angekommen ist und auch so gesehen wurde. Also Cannae, wenn wir den Verlustzahlen der unterschiedlichen Quellen glauben, sind laut Polybius 70 von 80.000 Römern getötet worden. Darunter einer der beiden Konsuln, 10.000 wurden gefangen genommen. Livius gibt so ein bisschen eine geringere Zahl an Toten und Vermissten an. Das ist aber, Livius will vielleicht die Situation ein bisschen beschönigen. Das ist eine krasse Niederlage für Rom auf einer Skala, die Rom und andere Stadtstaaten dieser Zeit bis dato nicht kannten. Und es kommt in Rom durchaus zu einer gewissen Panik. Wir hatten in der letzten Folge darüber gesprochen, ganz kurz. Es kommt zu diesen Menschenopfern auf dem Forum, also in einer religiösen Zeremonie werden tatsächlich Menschenopfer dargebracht, was ansonsten für die Römer ein großes religiöses Tabu ist. Es kommt aber nicht unbedingt dazu, dass man jetzt beginnt, das System an sich in Frage zu stellen oder dass man irgendwie dem überlebenden Konsul die Schuld da war, also Terentius Varro, der überlebende Konsul, Lucius Aemilius Paulus ist gestorben in der Schlacht, Terentius Varro hat überlebt. Terentius Varro, der sozusagen, wenn man also das aus einer modernen Perspektive betrachtet, durchaus eine gewisse Mitschuld an dieser Niederlage trägt. Es kommt jetzt nicht dazu, dass man ihn irgendwie persönlich bestraft oder dass man großartig das System, das politische System der Römischen Republik an sich überdenkt. Terenzio im Gegenteil, es kommt zu einem Schulterschluss, würde ich fast sagen. Also Terentius Varro wird in einem Staatsakt offiziell Dank ausgesprochen nach dieser unglaublichen Niederlage. Und zwar dafür, dass er die Sache des Staates nicht aufgegeben hat und irgendwie geflohen ist, sondern weil er zurück nach Rom gekommen ist, in die Stadt Rom gekommen ist und sich zur weiteren Verwendung zur Verfügung gestellt hat, würde man sagen. Das heißt, es kommt zu einem gewissen politischen Schulterschluss und es kommt zu einem Moment, wo die politische Homogenität und die soziale und politische Kohärenz des Senates und dieser dominierenden Schicht der Aristokratie. Mit Aristokratie meine ich, das ist vielleicht auch ganz viel, also es geht nicht mehr, wenn ich Aristokratie sage, wir sind späten dritten Jahrhundert, das ist, die Ständekämpfe sind lange vorbei, es geht nicht mehr um Patrizier gegen Plebejer, also Aristokratie meint nicht Patrizier, ein Geburtsadel, sondern Aristokratie meint die Senatsaristokratie. Das heißt, all jene Leute, die im Senat vertreten sind, darunter sind die meisten Plebejer und diese neue Aristokratie und vor allem der zentrale Kern der Aristokratie, der dominierende Kern der Aristokratie ist das, was man die Nobilität nennt. Nobilis, also nobler, wird man, wenn man aus seiner, oder ist man, wenn man aus einer Familie stammt, die in den letzten Generationen mindestens einen Konsul gestellt hat. Das heißt, die einmal einen Vertreter der Familie in das höchste Staatsamt hat wählen lassen, das ist die Nobilität. Und diese Nobilität steht nicht nur Patriziern offen, sondern auch Plebejern. Und eigentlich sind die meisten zu diesem Zeitpunkt einfach, das ist eine Frage von Demografie und Statistik, die meisten sind Plebejer und nicht Patrizier. Und die Nobilität ist eben diese neue, das ist ein Dienstadel, würde man sagen. Und die Nobilität definiert so ein bisschen mit und lebt vor, was sozusagen das soziale und kulturelle Command dieses aristokratischen Standes ist. Und das ist wirklich die Schicht oder die Gruppe, die entscheidend ist. Das sind die Leute, die in den Senatsdebatten die Debatte dominieren. Das sind die als Anhänger oder als Mitglieder der Nobilität, die selbst hohe Ämter bekleidet haben, die selbst Konsuln sind oder ehemals Konsul waren, haben im römischen System traditionell einen sehr hohen Einfluss im Senat, weil es die Leute sind, die auch als Erste um ihre Meinung gefragt werden bei Debatten. Also römische Debatten, das ist jetzt so eine kleine Tangente von der Ereignisgeschichte, aber römische Debatten funktionieren nicht so, dass jeder die gleiche Redezeit hat und dass das irgendwie fein überwacht wird oder dass das davon abhängt, ob man jetzt Opposition oder Regierung ist, wie das in einer modernen Demokratie der Fall ist, sondern Redezeit hängt von dem ab, was man bisher geleistet hat. Und vor allem Redeposition. Das heißt, es gibt im Senat einen Princeps Senatus, den ersten des Senates. Das ist die Person, die vom Rang, vom Alter, vom Ansehen, von der Anciennität, von den bekleideten Ämtern am meisten Ansehen genießt. Und dieser Princeps Senatus wird bei Debatten als Erster um seine Meinung gefragt vom Konsul, der die Sitzung leitet. Und dann geht es der Reihe nach sozusagen dann Konsuln, Ex-Konsuln, gewählte Konsuln und dann, also es orientiert sich alles an diesen Ämtern, die man bekleidet hat. Und das führt eben dazu, dass die meisten, sagen wir Junior-Senatoren, überhaupt nicht zur Rede kommen, ne? Sondern sie schließen sich der einen oder anderen Sichtweise an, die dann schon längst ausdebattiert ist, wenn sie bei den einfachen Senatoren ankommen, die gerade irgendwie letztes Jahr Quästor waren und ihre Karriere gerade erst anfangen. Die reden nicht mit in Debatten. Deswegen nennt man sie auch die Pedarii, also die Fußgänger, weil die Abstimmungen im römischen Senat durch Hammelsprung erfolgen. Das heißt, man hat einen Raum, wo auch immer der Senat tagt. Das ist nicht ein Gebäude, in dem er immer tagt, die Kurie, sondern kann auch in unterschiedlichen Tempeln sein. Und man sagt, alle, die für den Vorschlag sind, stellen sich auf die linke Seite. Alle, die gegen den Vorschlag sind, stellen sich auf die rechte Seite. Und dann positioniert man sich halt mit den Füßen. Deswegen werden diese Junior-Senatoren Fußgänger genannt. Das ist eben Hammelsprung. Also das jetzt nur mal ganz kurz im Kern, ganz leichten Überblick darüber, wie diese soziale Gruppe der Aristokratie, von der ich immer rede, wie die funktioniert. Es ist eine Gruppe, die sich darüber definiert, die ihre Identität sehr eng verknüpft hat mit Dienst am Staat. Das ist die Legitimation dafür, dass es diese Gruppe gibt. Es ist der Unterschied zu einem Geburtsadel, wie die Patrizier haben ihre besondere Stellung darauf zurückgeführt, angeblich mythologisch, dass ihre Familien von Romulus ursprünglich mal ausgewählt worden sind, um im Senat zu sitzen. Und dann ist es halt ein Geburtsadel. Das heißt, man hat Ansehen, weil man in diese Familien geboren wird. Die Nobilität, die Senatsaristokratie in der Mittleren Republik ist etwas anderes. Sie zieht ihren Status und ihren Ruf und ihren Einfluss und ihre Macht im römischen System daraus, dass sie sich für diesen Staat, dass sie sich mit diesem Staat identifiziert und dass sie sich für diesen Staat einsetzt und dass sie sich für diesen Staat quasi auch in ihrer eigenen Sichtweise opfert. Also das ist so eine extreme Identifikation mit diesem politischen System und mit dem Dienst an der Respublika als höchstes Ideal der Aristokratie. Das ist die positive Sichtweise, die etwas realistischere Sichtweise ist. Was heißt Dienst an der Respublika? Man lässt sich in Ämter wählen, man wird im besten Fall Konsul, man gewinnt im besten Fall Kriege, Verteidigungskriege im römischen Denken, aber häufiger würden wir heute sagen, also die Eroberung, die Konsolidierung von Mittelitalien. Man gewinnt Kriege, Schlachten, man feiert Triumphe, das ist so das Nonplusultra des römischen Aristokraten. Das heißt, das ist schon ein System, was darauf basiert hat, dass man, sagen wir, das Wachstum der römischen Republik ist jetzt kein Zufall, weil das politische System darauf basiert, dass die beherrschende Schicht Chancen braucht, sich zu bewähren für den Staat. Und die beste Chance, sich zu bewähren für den Staat im römischen Denken, ist, ihn im Krieg zum Sieg zu führen. Also wenn man sich Livius durchliest, diese ganzen Geschichten über die römische Frühzeit, die Horatia und so weiter, die ganze Geschichte mit Porsenna. Das sind alles Beispiele eben von Leuten, die sich für den Staat im Krieg opfern. Und das ist etwas, was hochgehalten wird. Das heißt, dieses System ist ein bisschen darauf ausgerichtet und das hilft jetzt in dieser Situation. Wir haben nach Cannae das Phänomen, dass wahrscheinlich, ich will nicht sagen, davon lasse ich es jetzt nicht zu allgemein werden. Ich will nicht sagen, alle antiken Staaten hätten nach Cannae Frieden gesucht oder vielleicht sogar kapituliert, aber definitiv die meisten. 80.000 Mann zu verlieren, ist etwas, was sich neben Rom und dann weiterzumachen Krieg, ist, was sich neben Rom die allerwenigsten Politien in der Antike hätten leisten können. Vielleicht Beispiel einfach, um die Zahlen einzuordnen. Sparta hat zu seinem absoluten Hochpunkt, also zu dem Zeitpunkt, wo es militärisch am erfolgreichsten war und wo es auch demografisch am besten aufgestellt war, bei der Schlacht von Plataea in den Perserkriegen, hat Sparta vielleicht 10.000 Hopliten einsetzen können. Athen hat immer so um die Athen als Einwohner Athen als Polis hatte eine Einwohnerzahl vielleicht so um die 40.000, 50.000. Man weiß es nicht genau, wir haben ganz schlechte demografische Daten dafür. Aber Rom hat mehr Soldaten in der Schlacht von Cannae verloren, als Athen Einwohner hatte in seiner klassischen Hochzeit. Das, was Polybius uns berichtet über das Bundesgenossensystem in Italien, ist das, was jetzt das Überleben Roms sichert. Wir hatten auch darüber kurz gesprochen, wir haben römische Bürger, die werden in die Armee, in die Legionen eingezogen, Jahr für Jahr nach Maßgabe dessen, was der Senat für angemessen hält, wie viele Legionen brauchen wir. Und gleichzeitig findet aber auch eine Musterung der Bundesgenossen statt. Das heißt, jede römische Legion wird gespiegelt durch eine bundesgenössische Ala. Also eine, die heißt anders, ist aber im Grunde genau das Gleiche, ist eine Infanterieeinheit. Sie kämpft nach römischem Vorbild. Sie ist nach römischem Vorbild organisiert und bewaffnet. Und das sind eben die Bundesgenossen. Nicht Römer, die Socii. Nicht römische Bürger, aber Leute, Einwohner von italischen Städten, griechische Städte, etruskische Städte, samnitische Städte, alles, was Rom in den vergangenen Jahrhunderten in Italien unter seinen Einfluss gebracht hat und wo eben die Bundesgenossen in diese militärischen Allianzen mit Rom reingedrängt werden, wenn sie den Krieg verlieren und dann eben außenpolitisch von Rom dominiert werden. Diese Bundesgenossen sind das Geheimnis für Roms Erfolg. Sie sind das, was es Rom erlauben, nach Cannae weiterzumachen. Wir haben keine super guten Zahlen dafür. Polybius berichtet, er schildert das Musterungsverfahren, er schildert ein bisschen, was mit den Bundesgenossen los ist. Er nennt auch Zahlen, aber wie immer ist das nicht ganz, ist nicht ganz sicher, wie weit wir uns darauf verlassen können. Es gibt Schätzungen, dass so in der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts, also genau in der Zeit, in der wir uns jetzt hier bewegen mit dem Krieg, Es gibt Schätzungen, die die Gesamtstärke des Bundesgenossensystems so irgendwo zwischen 200, sagen wir mal, 250.000 und 400.000 Mann einschätzen. Wie gesagt, genaue Zahlen haben wir nicht. Aber das wäre dann sozusagen, was meine ich mit Mann, also Männer im wehrfähigen Alter, die als potenzielle Reserve für die römische Armee, für die römische Außenpolitik agieren können. Das heißt, das ist das, worauf wir zurückgreifen können. Und um das in Relation zu setzen, wir haben mal sozusagen eine extrem positive Schätzung wäre, das allgemeine wehrpflichtigen Reservoir beträgt so 400.000 Mann. Kanai sind 70.000 gestorben. Das ist ein nicht unbeträchtlicher Teil der insgesamt theoretisch zur Verfügung stehenden Manpower im wahrsten Sinne des Wortes des römischen Italien zu diesem Zeitpunkt. Also auch das Bundesgenossensystem, und das sehen wir in den nächsten Jahren, kommt an seine Grenzen. Es wird gelegentlich dazu kommen, dass römische Verbündete, also dass einige dieser bundesgenössischen Städte und auch große Städte sich einfach nicht mehr können. Ne? Also es kommt zum Beispiel nach Cannae, ein paar Jahre nach Cannae, kommt es dazu, dass römische Armeen anders aufgestellt werden müssen, dass man rekrutiert zum Beispiel unmittelbar nach Cannae, rekrutiert man auch Sklaven und Leute, Capite Censi, ne, also die Leute, die eigentlich nicht genug Vermögen haben, um sich die Ausrüstung für den Kriegsdienst leisten zu können. Das ist ja noch ein Militär. Das heißt, man rekrutiert nach Cannae erstmal alles, um überhaupt eine Armee zu haben. Das ist so eine typische Notfallreaktion in der Antike. Aber es kommt auch danach sozusagen dazu, dass verschiedene bundesgenössische Städte an Rom offiziell Delegationen schicken und melden, wir können nicht mehr. Wir können keine Soldaten mehr schicken. Wir sind erschöpft. Das wird vorkommen. Das ist belegt. Und es zeigt auch, was für eine große Anspannung das, also was für eine große Problematik dieser Krieg war. Und das ist nämlich auch dann, also wenn die Frage ist sozusagen, wie reagiert das römische politische System daraus? Schulterschluss. Man stellt sich zusammen, man entscheidet sich weiterzumachen und man kehrt erstmal unmittelbar nach Cannae dazu zurück, zu der Strategie zurück, mehr oder weniger, die Fabius Maximus, also der Diktator, vorgelebt hatte, ne? Also das war die Zeit unmittelbar vor der Schlacht von Cannae, ein kurzer Rückblick. Wir hatten ja diese Niederlagen vorher schon an der Trebia und am Trasimenischen See. Das sind auch schon wichtige, gravierende Niederlagen der Römer. Und die Reaktion da, und da, auch da ist schon ein Konsul im Feld gestorben. Und die Reaktion darauf war, dass man eben Quintus Fabius Maximus zum Diktator machte. Das heißt, man belebt ein Amt wieder, was zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr richtig historisch benutzt wurde. Also es ist ein historisches Amt. Es ist dieser Ausnahmemagistrat, der gewählt wird, wenn eine Krise herrscht, und er wird mit quasi politischer Allmacht und Befehlsbefugnis ausgestattet. Entweder so lange, wie die Krise dauert, aber höchstens 6 Monate, und dann tritt er wieder zurück und fügt sich wieder ein in das Glied von Senatoren. Das heißt, es ist ein Amt, was darauf basiert. Das ist übrigens auch interessant für die Frage nach der politischen Kohäsion, weil ein Amt, was darauf basiert, dass man einer Person diktatorische Vollmachten gibt und sich aber darauf verlassen kann, dass diese Person, sobald die Krise erledigt ist, von diesem Amt zurücktritt, alle Vollmachten wieder aufgibt und dann wieder nur ein Senator von anderen wird, das zeigt schon, dass diese entscheidende Gruppierung, die Nobilität, so eine derartige Kohärenz aufweist und dass es offensichtlich eine soziale oder eine soziokulturelle Kontrollfunktion und einen gewissen Kontrolldruck gibt von dieser sozialen Gruppe, die eben dazu führt, dass man das überhaupt machen kann. Also man muss sich nur mal vorstellen, was heute passieren würde, wenn man verschiedenen Politikern für 6 Monate vollkommene Ausnahmegewalt geben würde. Das ist ob die dann zurücktreten und alles wieder normal ist danach, ist halt eine offene Frage. In Rom hat das funktioniert. Also Quincinatus, das klassische Beispiel dafür, wird Diktator, lässt seinen Pflug im Acker stecken, zieht in den Krieg, gewinnt den Krieg, legt sein Amt nieder, geht wieder auf seinen Acker, hebt den Pflug an, und das ist so das römische Ideal. Aber eigentlich ist dieses Diktatorenamt im Jahr 217 etwas, was man seit 100 Jahren nicht mehr ausgefüllt hatte. Vielleicht, weil man braucht es auch nicht unbedingt. Man hat im ersten Punischen Krieg kein Diktatorenamt, also keinen Diktator bestellt. Man hat im Krieg gegen Pyrrhus von Epirus keinen Diktator bestellt, obwohl Rom auch da viele Niederlagen kassiert hat. weil das System in der Zwischenzeit so gewachsen war, dass es mit Rückschlägen umgehen kann und dass man diese Diktatoren nicht mehr braucht. Die Tatsache, dass man nach der Schlacht am Trasimenischen See einen bestellt hat, zeigt, dass das schon einen gewissen Eindruck gemacht hat. Und man kehrt eben jetzt nach Kanai, kehrt man allerdings nur zu der Strategie zurück, die man unter Quintus Fabius Maximus angewandt hat. Das heißt, zu dieser hinhaltenden Strategie, die versucht, die offene Feldschlacht zu vermeiden gegen Hannibal und die stattdessen darauf basiert, Hannibals strategische Position in Italien unmöglich zu machen, indem man versucht, ihn vom Nachschub abzuschneiden und so. Also ich will nicht sagen, es ist kein Guerillakrieg, also per Definition nicht, alleine schon, weil Rom ja die dominierende politische Macht auf der italischen Halbinsel ist. Aber es ist eine Strategie, die eher, also die auf die Einhegung von Hannibal in Italien hinausläuft und auf kleinere taktisch Überfälle beziehungsweise kleine Angriffe, die immer nur dann passieren, wenn Rom halt wirklich sich sicher ist, dass sie gewinnen können. Also gegen kleine Abteilungen der karthagischen Armee. Man vermeidet die große Feldschlacht, mit der man eben jetzt dreimal schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und man rekrutiert sofort nach Cannae, wie gesagt, neue Legionen aus allen möglichen Bevölkerungsgruppen. Und dass die Effektivität dieses Systems, des Bundesgenossensystems, zeigt sich daran, dass in dem Jahr nach Cannae, also für das Jahr 215, konnten sie 12 Legionen ins Feld stellen. Das sind mehr, als sie vor Cannae hatten. Und die Zahl der Legionen steigt in den folgenden Jahren immer mehr. 314 sind es 18 Legionen, 214 sind es 18 Legionen, 213 sind es 22 Legionen und so weiter. Das heißt, dieses Bundesgenossensystem ist genau das, was es Rom ermöglicht, weiterzumachen. Und es funktioniert immer noch. Es wird sich später im Laufe des Krieges, kommt es zu erkennbar irgendwie zu politischen Spannungen. Es kommt zu Debatten im Senat und zu großen Richtungsdebatten, was man eigentlich machen soll, wie man diesen Krieg gewinnen soll, wie man weiter vorgehen soll, was die angemessene Strategie ist. Das sollte uns nicht überraschen, glaube ich. Also bei so einem langen Krieg, solche Debatten hat es auch im ersten Punischen Krieg gegeben. Und dass es da Meinungsverschiedenheiten gibt, ist jetzt nicht so überraschend. Das System erweist sich als resilient. Also sowohl auf der Seite der Außenpolitik im Sinne von das Bundesgenossensystem schafft es immer noch genug Reservekräfte bereitzustellen, um Niederlagen auszugleichen oder auch einfach um eine großflächige Politik oder Strategie der Einhegung der Karthager in Italien zu verfolgen. Weil dafür braucht man ja auch Armeen. Ne? Man muss Hannibal so gut wie es geht eben Nachschubwege abschneiden. Man muss seinen Manövrierradius eingrenzen. Man muss ihn versuchen, irgendwie in Süditalien einzusperren. Und man muss ja gleichzeitig aber auch, sollten wir nicht vergessen, wir haben immer noch Kriegsführung in Spanien und man hat immer noch andere Szenarien, wo man Soldaten braucht. Das heißt, das ist schon wichtig, dass man hat einen großen Bedarf an Soldaten. Das System schafft es, diese Soldaten zu stellen für ganz lange. Es gerät an seine Grenzen, das wird auch deutlich, weil wir bundesgenössische Städte haben, die eben sagen, sie können nicht mehr, was vorher noch nicht so, soweit wir wissen, auf jeden Fall noch nicht eingetreten war. Das System funktioniert aber auch in der Innenpolitik, weil wir hören nichts davon, dass es zu großen Umstürzen oder zu wirklich ernsthaften innenpolitischen Spannungen, Problemen gekommen sei. Ernsthaft im Sinne von, da versucht jemand jetzt irgendwie den Staat an sich zu reißen, weil er denkt, nur er kann die Situation retten. Die Schlacht von Cannae ist zustande gekommen, weil es eben solche Spannungen gab. Die Strategie von Fabius Maximus war nicht beliebt. Sie passte nicht, arguably könnte man sagen, sie passte nicht unbedingt zum römischen Naturell, was Kriegsführung angeht. Römer suchen traditionell im Krieg die Entscheidungsschlacht sofort, also zeichnen sich durch eine sehr aggressive Kriegsführung aus und dann irgendwie 6 Monate lang verbrannte Erde und Rückzugsgefechte zu machen, das ist einfach etwas, damit kommt Rom und also damit kommt die Schicht in Rom, die die Politik beherrscht und die die Armeeführung beherrscht, die kommt damit nicht so ganz gut klar. Das Zweite ist aber auch, da steckt auch eine politische Komponente da drin. Wenn wir sagen, die römische Aristokratie ist darauf ausgerichtet, auf den Dienst am Staat, sie holt sich ihre Meriten dadurch ab, dass sie für Rom kämpft und gewinnt, dann ist es immer dann problematisch, wenn man dieser Elite keine Chance gibt zu kämpfen. Das wird dann auch später nochmal eine Rolle spielen. Also wenn wir so uns ans erste Jahrhundert vor Christus denken, die Zeit der Bürgerkriege in Rom, Sulla, Pompeius, Caesar. Der erste Bürgerkrieg unter Sulla fängt damit an, dass man Sulla den Befehl für einen Krieg im Osten des Reiches bekommen hat, dass man ihm diesen Befehl wegnimmt. Und damit nimmt man einem Aristokraten ersten Schlages die Chance weg, sich zu bewähren, die Chance weg, sich Meriten auf dem militärischen Feld zu erwerben. Und er ist der Erste, der deswegen einen Bürgerkrieg anfängt. Also der nicht bereit ist, diese Entscheidung seiner Feinde zu akzeptieren und stattdessen eben auf Rom marschiert, weil man ihm die Chance nimmt, sich politisch und militärisch zu beweisen. Und so ganz, ganz, ganz leichte Vorstufen. Ich will nicht sagen, dass das etwas damit zu tun hat, außer strukturell, so Big Picture-mäßig. Aber ganz leichte Vorstufen finden sich auch 217. Es gibt genug Römer, die eben argumentieren, dass diese Strategie von Fabius Maximus nicht römisch ist oder dass sie nicht angemessen ist oder dass sie ein Fehler ist. Und ein Teil ist sicherlich militärische Überzeugung, ein anderer Teil ist aber auch der Druck, der auf dieser Aristokratie herrscht, sich eben für den Staat zu bewähren. Wenn das ist, worüber man sich definiert und die Chancen für eine solche Bewährung werden geringer oder verschwinden oder werden einem weggenommen, dann führt das immer dann kommt mehr Druck in den Kessel, innenpolitisch. Dann kommt es zu Spannung, dann kommt es zu Meinungsverschiedenheiten. Und dann kommt es dazu, dass man, also schon während der Diktatur von Fabius Maximus ist ja sein Reitermeister, sein Magister Equitum, das ist traditionell der Stellvertreter und also ein Adjutant, den man dem Diktator an die Seite gibt, der ist einer der herausragenden Exponenten einer aggressiveren Kriegsführung. Er drängt Maximus immer darauf, sozusagen diese Strategie der verbrannten Erde aufzugeben und stattdessen eben Hannibal anzugreifen, ihn zu stellen, ihn zu besiegen. Er ist so ein bisschen der Repräsentant davon. Und nachdem Maximus' Diktatur ausgelaufen ist, wählt man Konsuln und stattet sie mit dem Auftrag aus, Hannibal zu stellen. Und diese Konsuln sind Emilius Paulus und Terentius Varro. Und man stellt ihn halt bei Cannae. Das geht nach hinten los. Es zeigt, es gibt schon vorher diese Spannung über die Richtungsentscheide. Es zeigt aber auch eine gewisse Lernfähigkeit Roms, weil nach Cannae erkennt man, das war vielleicht keine so gute Idee oder die Resultate waren zumindest nicht so, wie wir uns das erwartet haben. Also wird man für die nächsten 10 Jahre zum System oder zur Strategie von Fabius Maximus zurückkehren. Das heißt, man schließt Hannibal im Süden ein, man stellt ihn nicht mehr, man verweigert die Schlacht, man hält das durch die nächsten 10 Jahre in Italien, gegen großen Widerstand, gegen Verwüstung der italischen Landstriche, gegen eine große Belastung der Bundesgenossen und gegen das eigene Ehrgefühl. Man hält es durch, um eben zu verhindern, dass es dann ein zweites Mal zu einem Cannae kommt. Und in dem Moment, wo Rom dann zum Angriff übergeht, macht es das aus einer anderen Position heraus. Und darüber reden wir ja gleich noch. Und es macht es vor allem mit einer gänzlich anderen Strategie. Man stellt nicht mehr Hannibal. Der Krieg wird nicht dadurch entschieden, dass man Hannibal in Italien irgendwo zur Schlacht stellt, sondern man beginnt eine Invasion Afrikas und Hannibal wird von Karthago zurückgerufen nach Afrika, um die Stadt Karthago zu verteidigen. Das heißt, man dreht so ein bisschen das Ganze und schlägt Hannibal mit seinen eigenen Mitteln, indem man den Krieg in dessen Heimatland hineinträgt. Also es zeigt bei aller Problematik und bei allen Spannungen, die es durchaus gegeben hat, das römische System innenpolitisch wie außenpolitisch ist belastbar und es ist resilient. Und es ist zu diesem Zeitpunkt, das wird sich später ändern über die nächsten 2 Jahrhunderte. Und die Spannungen innerhalb der Aristokratie und die Unterschiede im Prestige und Einfluss, die Unterschiede in Chancen, in Karrierechancen und die Unterschiede, das sollte man auch nicht vernachlässigen, die Unterschiede im sozioökonomischen Status innerhalb der Elite, innerhalb der Aristokratie. Das wird alles in den nächsten 2 Jahrhunderten dazu führen, dass diese innere Kohärenz, die Geschlossenheit der Schichten ein bisschen aufgelockert wird, ein bisschen anfängt zu erodieren. Und in dem Moment, wo einer zeigt, was man machen kann, wenn man einfach entscheidet, sich nicht an die ungeschriebenen Regeln zu halten, weil Rom hat ja keine schriftliche Verfassung oder so, sondern auf Konsens der herrschenden Schicht basierendes Regierungssystem, was sehr viel mit ungeschriebenen Regeln und sozialem Druck und sozialer Kontrolle funktioniert. Sulla ist der Erste, der zeigt, was passiert, wenn da jemand kommt, der einfach sagt, ich halte mich nicht an die Regeln. Man hat kein richtiges Mittel gegen ihn, später gegen Pompeius, gegen Caesar. Man hat so kein richtiges Mittel, um damit umzugehen. Soweit sind wir hier aber nicht. Das System nach Cannae ist resilient. Es stellt sich ein auf die neue Situation und es gelingt den Römern perspektivisch 12 Jahre später, 14 Jahre später, den Krieg zu gewinnen.
Das fühlt sich alles so an, als ob Cannae trotz des durchschlagenden punischen Erfolgs ein Pyrrhus-Sieg gewesen sei, weil offensichtlich war Karthago ja nicht in der Lage gewesen, über den Weg, den Hannibal gegangen war, Verstärkung zu schicken. Hatten die überhaupt die Kapazität, trotz dieses Sieges den Krieg zu gewinnen?
Naja, wenn man von hinten denkt, nein, weil die haben den verloren. Aber das heißt nicht unbedingt, dass es von vornherein aussichtslos gewesen sein muss. Was man sagen kann, ist, Cannae war ein Pyrrhus-Sieg, ja, auf jeden Fall. Cannae begründet, also diese 3 kanonischen Schlachten von Hannibal, ne, Trebia, Trasimenischer See, Cannae. Das begründet den Ruf von Hannibal als einer der großen Feldherren der Antike. Und so wurde er übrigens auch von den Römern gesehen. Aber Cannae war im Endeffekt ein Sieg, für den Hannibal sich nichts kaufen konnte. Was wollte Hannibal? Hannibal hat, wir hatten darüber geredet, nach den Schlachten, die er gewonnen hat, hat er immer einen Unterschied gemacht in der Behandlung von römischen und bundesgenössischen Kriegsgefangenen. Er hat die bundesgenössischen Kriegsgefangenen immer entlassen, ohne Lösegeldforderung, auch nach Cannae, und die römischen nicht. Und er hat dann gleichzeitig immer Botschaften an die Bundesgenossen geschickt, er habe Krieg mit Rom, nicht mit Italien. Das heißt, er hat von Anfang an bewusst versucht, das Bündnissystem Roms zu unterwandern und es ein bisschen aufzulösen, indem er eben versucht, so einen Keil zwischen die Socii und die Römer zu treiben. Und diese Strategie funktioniert in den ersten 2 Jahren noch nicht so wirklich gut. Nach Cannae funktioniert es besser, weil er jetzt gezeigt hat, also Cannae ist halt so ein Fanal. Er kann die Römer besiegen und er kann sie drastisch besiegen. Also das heißt, dieser Erfolg verschafft ihm nochmal ein bisschen mehr Glaubwürdigkeit bei den Bundesgenossen. Und es kommt nach Cannae tatsächlich dazu, dass einige wichtige römische Bundesgenossen abfallen von den Römern und sich mit Hannibal verbünden. Der wichtigste Bundesgenosse, der das macht, ist die Stadt Capua, eine der großen Städte Italiens, Süditaliens. Und Capua geht zu Karthago über, mit ein paar anderen Städten auch. Also der Süden Italiens ist sowieso nicht so, der ist erst relativ kurz von Rom, also seit vor dem Pyrrhischen Krieg herrscht Rom über ganz Italien, also seit den 280er, 70er Jahren. Aber in Süditalien und Teilen von Südostitalien hat Rom traditionell relativ wenig Autorität in der Tiefe, sagen wir mal, oder in der Fläche, sagen wir mal. Das sind die Zentren des Widerstandes gegen die römische Herrschaft, später Samniten, also Samnitenkriege, sowas, dann später samnitische Aufstände. Das wird noch im ersten Jahrhundert, in den Bürgerkriegen wird es noch eine Rolle spielen und im Bundesgenossenkrieg. Also im Süditalien ist immer eine gewisse ein potenzieller Schwachpunkt Roms. Und es ist genau hier, wo eben das Bundesgenossensystem anfängt zu wanken, indem sich ein paar Städte eben auf die karthagische Seite schlagen. Aber auch das ist ja jetzt erstmal ein Erfolg für Hannibal. Seine Strategie geht auf und er hofft noch 1 oder 2 Siege und die anderen Bundesgenossen fallen auch ab von Rom und dann ist die Sache gegessen. Das Problem ist, es passiert nicht. Die anderen bundesgenössischen Städte, vor allem die wichtigen in Nord, also Norditalien, südlich des Po immer noch, und vor allem in Mittelitalien und in Etrurien bleiben loyal, bleiben bei Rom. Auch das übrigens ein Beispiel dafür, dass dieses, also ein Zeichen, ein Symptom dafür, dass dieses Bundesgenossensystem zwar auf Rom ausgerichtet ist und es explizit dafür konstruiert worden ist, Rom zu helfen und Roms Herrschaft zu sichern, ja, aber gleichzeitig so angelegt ist, dass es genügend Leute in den nichtrömischen Städten an den Erträgen der römischen Herrschaft teilhaben lässt, dass es funktioniert. Weil bundesgenössische Soldaten und Offiziere und Heerführer werden an Beute und Ehre beteiligt. Sie sind also nicht so, dass die Römer alles einstecken und die Bundesgenossen nichts bekommen. In den bundesgenössischen Städten ist man relativ liberal mit der Verleihung des römischen Bürgerrechts an die Elite, um eben sie auch in diese Herrschaft zu assoziieren und ihnen ein Stake, würde man heute sagen, also sie zu Stakeholdern in der römischen Politik zu machen. Und das Ganze über Generationen und Generationen und Generationen, das stellt halt so eine gewisse Kohärenz her und ein gewisses Wir-Gefühl zwischen Rom und den Bundesgenossen, auch wenn es nicht Römer sind. Das ist jetzt nicht idyllisch und es kommt immer wieder zu Problemen und es kommt auch zu Unzufriedenheit. Aber offensichtlich ist das System so partizipativ genug, gerade partizipativ genug, um zumindest die Eliten in den bundesgenössischen Städten davon zu überzeugen, dass sie besser auf der römischen Seite sind als gegen Rom. Und das zeigt sich eben jetzt hier nach Cannae. Hannibal gewinnt Capua und ein paar andere Städte, ja, aber das ist im Endeffekt auch wieder ein Pyrrhus-Erfolg, weil er verliert seine Manövrierfähigkeit. In den ersten 2 Jahren des Krieges ist Hannibal durch Italien gezogen wie ein Tourist. Er konnte gehen, wo er will, er hat gemacht, was er wollte. Jetzt hat er Verbündete, aber um diese Verbündeten zu behalten, muss er sie beschützen. Und um sie zu beschützen, muss er im Süden bleiben und verhindern, dass die Römer Capua angreifen und belagern. Und das ist genau das, was er die nächsten Jahre macht. Er wird durch diese Verbündeten, die zwar theoretisch ihm Soldaten stellen könnten und es auch tun, aber nie damit einverstanden sind, dass er jetzt 10.000 Leute aus Capua rausholt und damit nach Norditalien geht, um dort Krieg zu führen, sondern die Städte bestehen darauf, dass ihre Soldaten für sie eingesetzt werden. Das heißt, was am Ende passiert ist, ja, es gelingt ihm, so ein paar Städte aus dieser römischen Allianz zu lösen, aber die sind für ihn militärisch gesehen wie ein Klotz am Bein. Er muss sie verteidigen, er muss sich mit ihnen auseinandersetzen, er muss dafür sorgen, dass die irgendwie halbwegs zufrieden und glücklich sind, er muss Zugeständnisse machen und das alles schränkt seinen Bewegungsradius unglaublich ein. Gleichzeitig hat er keine andere Wahl. Wenn er Capua zum Beispiel nicht verteidigt, dann kann er nicht nur die Hoffnung darauf begraben, dass sich andere Städte ihm anschließen, sondern dann wird es wahrscheinlich auch so sein, dass die Städte, die sich ihm schon angeschlossen haben, wieder von ihm abfallen. Das heißt, die Verbündeten stärken ihn nur wenig, aber sie belasten ihn sehr. Und bereits 212 beginnt, also bereits 4 Jahre nach Cannae, beginnt Rom mit einer gezielten strategischen Offensive, sagen wir so, indem sie nämlich einen Feldzug gegen Capua anfangen. Nicht gegen Hannibal, sondern gegen Capua und die Stadt belagern. Hannibal versucht zwar, die Stadt zu entsetzen, aber es gelingt ihm nicht und Capua fällt Ende 211 gegen die Römer. Riesige Niederlage für Hannibal, sehr problematisch für sein Ansehen bei den Bundesgenossen in Süditalien. Es zeigt sich, er kann auch seinen wichtigsten Verbündeten nicht gegen die Römer verteidigen. Und das ist das, was ich meine. Die Römer entscheiden, wenn ich sage sozusagen, das ist eher so diese Cunctator, diese Fabius Maximus Strategie, gepaart mit einer Art von Nadelstichstrategie für kleinere taktische Erfolge. Und der größte davon ist natürlich eben die Niederlage, der Fall Capuas und die Reintegration Capuas in diesen römischen Verband. Das heißt, Hannibals Position in Süditalien oder in Italien insgesamt wird durch Cannae eigentlich nur noch verschlechtert. Und das führt natürlich auch man weiß nicht, ob es richtig ist oder nicht, aber es gibt diesen schönen italienischen Spruch, se non è vero e bon trovato, wenn es nicht wahr ist, dann wurde es gut erfunden. Hannibal soll von einem Offizier nach Cannae gescholten worden sein, wieso er nicht auf Rom zieht und die Stadt erobert, was er wahrscheinlich nie hätte machen können. Dazu hatte er nicht genug Leute und kein Belagerungsgerät. Und sein Offizier im punischen Heer, ein Mann namens Maharbal, soll gesagt haben, er verstehe zu siegen, aber nicht den Sieg zu nutzen. Ja, das ist so Ex-Post-Sicht. Es war strategisch gesehen, für Hannibal war alles schwierig. Und dieses Patt, Hannibal ist in Süditalien zu stark für die Römer, beziehungsweise die Römer entscheiden sich nicht, ihn nochmal in einer Entscheidungsschlacht zu stellen. Es gelingt ihnen nicht, ihn aus Süditalien zu vertreiben. Es gelingt Hannibal aber dagegen auch nicht, Rom in Mittelitalien zu stellen oder Mittelitalien zu erobern oder Teile des Bundesgenossensystems in Mittelitalien zu zerstören, wo die eigentliche Machtbasis ist. Er kann Rom nicht stellen, weil Rom sich weigert, Hannibal direkt herauszufordern und der Schlacht aus dem Weg geht. Und stattdessen drängt es ihn langsam immer weiter nach Süditalien hinein. Also wenn man sich das bildlich vorstellt, bis in die Stiefelspitze und den Absatz hinein. Und nimmt ihm seine Manövrierfähigkeit. Das hat auch, die Tatsache, dass Hannibal nicht da wieder herauskommt, hat auch etwas damit zu tun, dass er nicht genug Soldaten hat. Wie gesagt, die Bundesgenossen, die er auf seine Seite zieht, helfen ihm da nicht besonders. Und Karthago versucht, zweimal größere Verstärkungen nach Italien zu führen. Wobei auch da wieder, also wenn ich sage Karthago, man weiß es nicht. Es sind halt beides Male Hannibals Brüder, die das machen. Die versuchen, Verstärkung aus Spanien nach Italien zu bringen. 207 ist das Hasdrubal. Der Bruder Hannibals, er überquert, also er nimmt quasi den gleichen Weg wie Hannibal. Mit 30.000 Mann ist er unterwegs. Er überquert die Alpen. Es ist allerdings auch hier wieder wie bei Hannibal selbst schon, die Alpenüberquerung per se ist jetzt nicht irgendwie groß eine strategische Überraschung oder eine taktische Überraschung, ne? Sondern die Römer wissen im Vorfeld schon, was Hasdrubal vorhat, weil, und ein kurzer Vorgriff auf später, weil Hasdrubal sich auch erst entscheidet, irgendwie nach Italien zu ziehen, als die Situation in Spanien, wo der Krieg auch nach Cannae ohne Pause weitergeht und wo die Römer in den 10 Jahren zwischen Cannae und eben dem Verstärkung durch Hasdrubal, wo die Römer eben große Erfolge erringen und die karthagische Position in Spanien systematisch erodieren und zerstören. Erst als Hasdrubal in Spanien quasi keine Chance mehr sieht, um zu gewinnen, entscheidet er sich, seine Armee zu nehmen, um nach Italien zu ziehen. Das heißt, es ist erstens im Grunde eine Art von Flucht aus aus Spanien und zweitens kriegen die Römer in Spanien und die verbündeten Städte in Südfrankreich natürlich mit, was passiert und können die Warnung rausschicken, dass dort eine karthagische Armee eben wieder auf dem Weg nach Italien ist, über die Alpen. Die Römer wissen es also und es gelingt ihnen, Hasdrubal abzufangen am Metaurus-Fluss, also das ist an der östlichen Adria, also an der Adria-Küste relativ im Norden noch. Es gelingt ihnen dort, Hasdrubal abzufangen und zu besiegen. Das karthagische Heer wird aufgerieben, Hasdrubal selbst stirbt in der Schlacht. Und Hannibal weiß von allem nichts. Also es gibt keine strategische Kommunikation zwischen den beiden. Das Erste, was Hannibal davon erfährt, ist, als römische Boten an seinem Lager in Süditalien vorbeireiten und ihm den abgeschnittenen Kopf seines Bruders vor sein Zelt schleudern. Das ist die Situation, in der er erfährt, man hat versucht, mir zu helfen und B, mein Bruder ist gestorben. Hannibal zieht sich daraufhin oder in der Folgezeit zieht er sich dann nach Bruttium zurück, also in den äußersten Süden von Italien, wo er quasi eingeschlossen ist. Ne? Es kommt noch einmal zu einem Versuch, dieses Blatt zu wenden, 205. Diesmal übrigens auch, man fragt sich ja vielleicht die ganze Zeit auch schon, wenn wir an den ersten Punischen Krieg zurückdenken, hatten wir diese riesigen Flottenoperationen mit hunderten Schiffen und Zehntausenden von Ruderern und Soldaten. Davon hören wir im zweiten Punischen Krieg eigentlich fast nichts. Die Römer sind die dominierende Seemacht. Karthago hat keine nennenswerte Flotte mehr. Man versucht ein bisschen das aufzubauen. Es kommt zu einigen kleineren Seeschlachten, aber nichts auf der Skala des ersten Punischen Krieges. Der zweite Versuch, Hannibal in Italien zu helfen, ist tatsächlich ein Versuch einer amphibischen Operation, würde man fast sagen. Also ein anderer Bruder Hannibal, ein Mann namens Mago, landet 205 mit einer Armee in Ligurien, also Genua, Nordwestitalien, und versucht eben dort wieder, Ligurien ist ja, also es gehört zu dem Teil von Norditalien, der nicht römisch ist, sondern von keltischen Stämmen dominiert wird. Und er versucht eben da, wie Hannibal, Verbündete zu finden. Und es gelingt ihm, er hält sich ein paar Jahre, er wird aber 203 auch von den Römern besiegt und getötet. Und Hannibal ist dann endgültig isoliert. Das sind die zwei einzigen großen Versuche, wirklich auf strategischer Ebene Verstärkungen nach Italien zu bringen für Hannibal. Beide scheitern. Beide auch, wie gesagt, erfolgen sehr spät. Also zwischen Cannae und dem Versuch Hasdrubals liegen 9 Jahre. Und in den 9 Jahren bleiben die Erfolge für Hannibal einfach aus. Und in Spanien ist es so, dass die Erfolge auf der römischen Seite zu suchen sind. Hannibal versucht, auf einem anderen Weg Unterstützung zu... Also das sind jetzt sozusagen die zwei großen Versuche gewesen, Hannibal selbst persönlich in Italien zu helfen. Das ist nicht alles, was man tut. Hannibal selbst versucht es auf dem diplomatischen Parkett. Er sucht ein Bündnis, eine Militärallianz mit... Man muss ja, wir reden die ganze Zeit vom westlichen Mittelmeer. Wir sind noch nicht in dem Stadium, wo Rom das ganze Mittelmeer dominiert, sondern es geht jetzt, der erste Punische Krieg war die erste Kolonie, die erste Provinz, die Rom außerhalb von Italien erobert hat, Sizilien, Sardinien und so weiter. Und jetzt beginnen wir eben mit dem zweiten Punischen Krieg. Da findet eben die römische Eroberung Spaniens statt. Aber wir haben ja noch, muss man bedenken, wir sind noch in der Zeit des Hellenismus. Das heißt, im Osten des Mittelmeergebietes haben wir noch die drei großen hellenistischen Königreiche, die Antigoniden in Makedonien, die Seleukiden in Syrien und Kleinasien und die Ptolemaier in Ägypten. Also die drei großen Nachfolgereiche Alexanders des Großen, die Supermächte dieser Jahrhunderte, also noch bevor, das waren schon Supermächte, als Rom noch eine Mittelmacht in Latium war. Und das sind auch jetzt noch Supermächte. Und Hannibal versucht eben mit einem dieser Könige, nämlich Philipp dem V. von Makedonien, ein Bündnis zu schließen. Philipp der V., der Herrscher von Makedonien ist, der auch Griechenland dominiert, auch wenn also die antigonidischen Könige haben Griechenland nie erobert, aber sie dominieren es politisch. Und Philipp der V. halt, der mit Makedonien und Epiros und also dessen Herrschaftsgebiet halt bis an die Adria reicht und damit in unmittelbarer Nachbarschaft zu Rom ist. Es ist in den Jahrzehnten davor schon zu Konflikten und Spannungen gekommen in Illyrien. Da gibt es also eine relativ komplexe Situation, die jetzt nicht zur Sache tut, aber es kommt zu Spannungen und Philipp der V. sieht eben einen potenziellen Vorteil darin, sich mit Hannibal zu verbünden. Hannibal sucht das Bündnis explizit. Er überredet Philipp davon. Er erhofft sich davon, dass Philipp der V. dass er Soldaten schickt oder mit einem hellenistischen Heer irgendwie eine zweite Front gegen Rom aufmacht. Das ist sein Ziel. Der Vertrag kommt zustande. 215 verbündet sich Hannibal mit Philipp dem V. Und es kommt auch zu einem kleinen Kriegchen, würde ich sagen, der sogenannte erste makedonische Krieg zwischen 215 und, naja, also der Frieden wird erst 205 geschlossen. Das heißt, theoretisch sind es 10 Jahre Krieg, aber in Wirklichkeit ist es ein Krieg zwischen Makedonien und Rom, ja, aber ein Krieg, auf dem Rom sich nicht besonders, ein Schlachtfeld, auf dem Rom sich nicht exponiert. Der Krieg wird vor allem durch Verbündete geführt, die Rom in Griechenland findet. Also fein, Rom macht das, was es immer macht, so, ne, divide et impera. Makedonien ist traditionell die Hegemonialmacht auf dem Balkan und auch im sogenannten freien Griechenland. Aber es gibt in Griechenland Bundesstaaten, Föderationen von Poleis, die sich eben gegen die Makedonier zusammenschließen. Und die verbünden sich jetzt mit Rom. Und der Krieg ist im Grunde so eine Art von Stellvertreterkrieg, der auf dem Balkan geführt wird. Rom ist nie wirklich großartig mit Armeen oder Männern da involviert. Und Philipp der V. macht nie ernsthafte Anstalten, irgendwie jetzt zum Beispiel mit einer Flotte nach Italien zu fahren oder so. Also das passiert einfach nicht. Nach 211 ist auch das Gröbste in dem Krieg vorbei. Also es kommt vielleicht noch zu Scharmützeln, aber im Grunde passiert da nichts. 205 wird Frieden geschlossen und für Hannibal ist das halt wirklich ein Sturm im Wasserglas. Also es bringt ihm keinen nennenswerten Vorteil. Es bringt Philipp den V. überhaupt keinen Vorteil. Und Philipp der V., und das ist auch wieder typisch für Rom und für die römische Sichtweise auf Außenpolitik und Militär. Ich habe ja gesagt, die sind eher dafür bekannt, dass sie eine aggressivere Politik verfolgen. In dem Moment, wo der Zweite Punische Krieg erfolgreich beendet ist für Rom, wird Rom nicht das, was andere Stadtstaaten gemacht hätten, erstmal 50 Jahre lang sich hinlegen, weil es eine Pause macht, sondern quasi sofort nach Ende des Zweiten Punischen Krieges entscheidet Rom, da war noch was mit diesem König von Makedonien, der uns hintergangen hat und einen Krieg gegen uns angefangen hat. Und man beginnt einen neuen Krieg gegen ihn. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, ja, Rache spielt schon auch ein Stück weit eine Rolle, aber man kann diese Herausforderung durch einen antigonidischen König, will man nicht auf sich sitzen lassen und man beginnt, also Philipp der V. wird Sturm ernten nach dem Zweiten Punischen Krieg. Und für Hannibal bringt die Sache nichts. Karthago also unabhängig von den oder abseits von den Barkiden wirklich und von dem, was in Spanien und Italien passiert, versucht Karthago insgesamt auch andere Kriegsschauplätze aufzumachen, also dort, vor allem auf den traditionellen Gebieten, die man vor dem Ersten Punischen Krieg hatte, nämlich Sardinien und Sizilien. Sardinien versucht man den Römern wieder wegzunehmen, klappt nicht ganz, also man schickt eine Armee dahin, aber es gelingt den Römern, das abzuwehren. 213 ist diese Sache auch verloren, also Sardinien wird nicht von den Karthagern zurückerobert. Und auf Sizilien besteht eine geht die Sache ein bisschen länger, ein bisschen glücklicher für Karthago. Der Tyrann von Syrakus, Hieron II., stirbt 215, ein römischer Verbündeter. Also Sizilien war ja von den Römern provinzialisiert worden nach dem Ersten Punischen Krieg. Syrakus war nicht Teil der Provinz, sondern weil es sich im Ersten Punischen Krieg ja relativ schnell auf die römische Seite geschlagen hatte, war es ein Verbündeter Roms, eine freie Stadt mit einem verbündeten Anführer. Und nach dem Tod von Hieron II. Gelingt es Karthago aber, oder Hannibal gelingt es, die Stadt auf seine Seite zu ziehen. Das heißt, Syrakus fällt ab von seinem Bündnis mit Rom. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung für Rom dann. Und es ist aber auch ein schönes Beispiel für das, was ich meine mit dieser Hinhaltetaktik. In Italien selbst macht Rom zwischen Cannae, also mit der Ausnahme der Rückeroberung von Capua, macht Rom in Italien nach Cannae eigentlich wirklich sehr wenig. Keine groß angelegten Offensiven, keine großen Kampagnen, keine Feldschlacht gegen Hannibal. Sie führen den Krieg in Italien hinhaltend und auf das Endgame fokussiert, Hannibal einfach da einzuschließen und halt irgendwie auszuschalten. Aber sie führen den Krieg auf anderen Fronten. Sie führen den Krieg gegen Philipp von Makedonien. Sie wehren den Versuch ab, Sardinien anzugreifen von Karthago. Und eben jetzt nach 215, als Syrakus abfällt, setzen die Römer mit einer Armee nach Sizilien über, belagern die Stadt und erobern die Stadt, 212 vor Christus. Der Konsul des Jahres 212 ist Marcus Claudius Marcellus. Er ist derjenige, der eben Syrakus endgültig erobern kann. Diese Eroberung ist deswegen berühmt geworden, weil ein Mann angeblich an den Kriegshandlungen beteiligt war, der eher nicht militärisch war, sondern ein großer Wissenschaftler, nämlich Archimedes von Syrakus. Also der Erfinder, der berühmte Naturwissenschaftler und Erfinder der archimedischen Schraube, der Entdecker des Verdrängungsprinzips und so weiter. Ein großer antiker Philosoph und Wissenschaftler. Und der Legende nach soll Syrakus eben unter anderem mit archimedischen Mitteln verteidigt worden sein. Das heißt, es gibt diese schönen Geschichten, dass Archimedes habe Kräne bauen lassen, mit großen metallenen Fangarmen zu krallen, die wie früher auf dem Rummel, ne, also wo man diese Teddybären aus dem Kasten rausziehen muss. Und mit diesen Krallen habe er dann römische Schiffe, die Stadt belagert haben, aus dem Wasser gezogen und sie wieder fallen lassen. Und dann seien sie zerstört worden. Und es gibt natürlich auch die berühmte Legende der archimedischen Spiegel. Ne? Also er habe dann, um die römische Belagerung, die von Land und von See aus geführt worden ist, abzuwehren, habe er hochpoliert, also großformatige Spiegel aufgestellt, also Spiegel in der Antike bestehen, also das meint immer poliertes Metall, nicht Glasspiegel, das kannte man noch nicht. Also hat er eben große parabolische Spiegel aufgestellt, auf Hochglanz poliertem Metall, und damit habe er die Sonnenstrahlen so reflektiert, dass er römische Schiffe damit in Brand hätte stecken können. Das wird so in den Quellen überliefert. Das sind halt schöne Legenden. Also das mit den Kränen hat man wenigstens irgendwie noch potenziell könnte das stimmen. Man hat sogar versucht, irgendwie in Dokumentarfilmen irgendwie diese Sachen jetzt experimental archäologisch zu probieren. Also das mit den Spiegeln klappt einfach nicht. Das mit den Kränen klappt wahrscheinlich nicht. Das sind schöne Geschichten. Und Archimedes ist natürlich dann auch berühmt geworden wegen seines Todes während der Eroberung von Syrakus. Claudius Marcellus hat angeblich die Order gegeben, die Stadt nicht, also nach einer Belagerung kann man Soldaten in der Antike und eigentlich in der Vormoderne auch schon, also eigentlich auch in der, also bis ins 20. Jahrhundert hinein, nach langen Schlachten und Belagerungen von Städten, egal ob das so punktuelle Belagerungen sind wie in der Antike oder große Schlachten wie die Belagerung von Leningrad oder von Berlin im Zweiten Weltkrieg, wo es eher Manöverbelagerungen sind. Aber nach solchen Schlachten ist es im Grunde sehr schwierig für Armeeführer, die Disziplin ihrer Armeen aufrechtzuerhalten. Und in der Antike gab es, sagen wir mal, ein Gewohnheitsrecht der Soldaten auf Plünderung nach Belagerung, ne, wo man dann eben 3 Tage lang die Soldaten meistens gewähren ließ. Und sie konnten mit der Stadt machen, was sie wollten, mit allen denklichen negativen Folgen, die man sich da vorstellen kann. Marcellus hat angeblich Order hinterlassen, die Stadt nicht zu plündern und nicht alle umzubringen. Das ist aber etwas, wie gesagt, also manchmal kann sich der Soldat, der Feldherr da einfach auch nicht durchsetzen. Und während der Plünderung von Syrakus soll es eben dazu gekommen sein, Archimedes war angeblich mit mathematischen, mit geometrischen Zeichnungen und Mathematik beschäftigt und hat in den Sand seine Kreise gemalt und seine Quadrate und Dreiecke gemalt. Und ein römischer Centurio ist gekommen und wollte wissen, wer er ist und wahrscheinlich, wo er Geld finden kann und alles Mögliche. Und Archimedes soll nur gesagt haben, störe meine Kreise nicht. Und der Centurio geriet daraufhin so in Rage, dass er Archimedes getötet hat. Und das wird dann so schon in der Antike kolportiert als ein Beispiel für die Unwägbarkeit des Krieges und für das, was passiert eben. Also so ein typisches topisches Element bei Belagerungen und Plünderungen von Städten. Das ist ein großes Ding in der Literatur. Das geht von der Belagerung Trojas bis zu Archimedes und bis später. Das ist einfach so ein Element, wo man zeigen kann, dass es so die ganze Tragik dieses Momentes bei Belagerungen und bei Plünderungen. Und Archimedes ist da das berühmteste Opfer. Syrakus wird erobert und das war's dann für die freie Stadt, für die freie Polis Syrakus. Das ist also das, was passiert sozusagen außerhalb von Italien. Karthago versucht, Nebenkriegsschauplätze oder andere Fronten aufzubauen im westlichen Mittelmeergebiet, aber auch in der Adria. Rom gelingt es auf die eine oder andere Weise, diese Versuche abzuwehren, weil es eben seine Kräfte darauf fixiert und in Italien größtenteils eine hinhaltende Strategie durchführt, die eben sehr erfolgreich ist, weil sie Hannibal für mehr als 10 Jahre vollkommen ausschaltet als Machtfaktor. Er ist da, er ist der größte Feldherr seiner Zeit. Das, glaube ich, kann man nicht bestreiten. Hätten auch die Römer nicht bestritten. Und er kann nichts machen, weil er hat nicht genug Soldaten, um auszubrechen. Und er hat aber auch zu viele Soldaten und zu viel. Er hat gerade genug Erfolg, um am Erfolg zu verhungern in Süditalien. Bis eben zu dem Zeitpunkt, wo er zurückgerufen wird, weil es Rom gelingt, in der Zwischenzeit das karthagische Spanien zu erobern. Der Feldzug in Spanien war ja im Grunde schon angelegt seit den ersten Tagen des Krieges. Wenn wir uns nochmal erinnern, der Vater von Scipio Africanus, des späteren Besiegers Hannibals, wird mit einer Armee nach Spanien, also ist auf dem Weg nach Spanien, als er Nachricht davon erhält, dass Hannibal die Rhone überschritten hat und in die Alpen abmarschiert ist, um eben nach Italien einzufallen. Und er selbst als Konsul geht zurück nach Italien, um Italien zu verteidigen. Und er schickt aber seinen Bruder Publius Cornelius Scipio nach Spanien. Und seit 218 gibt es römische Armeen in Spanien, die immer wieder auch verstärkt werden, meistens nur relativ gering verstärkt werden, aber es gibt immer eine römische Präsenz in Spanien. Es gibt immer eine römische Feldzüge in Spanien, sodass Hannibal und sein Stellvertreter in Spanien, nämlich Hasdrubal, sein Bruder, nie dort Ruhe haben, um sich ganz auf Italien zu konzentrieren. Das ist also strategisch von Anfang an die Position von Rom und dann erhält man fest, selbst nach Cannae wird man die römische Armee in Spanien nicht zurückrufen. Also man hält immer daran fest. Das geht nicht besonders schnell, der römische Erfolg da, also gerade in den ersten Jahren bis und nach Cannae ist Rom nur sehr langsam auf dem Vormarsch in Spanien und nicht besonders stark. Also man hat einfach auch nicht genug Manpower, um dort wirklich groß Entscheidungsschlachten zu suchen. 215 beginnt das Blatt sich zu wenden. Es gelingt den Römern einen kleinen Sieg gegen Hasdrubal zu erringen. Und genauso wie Cannae ein Fanal war für einige Bundesgenossen Roms, war dieser Sieg bei Ibera ein Fanal für einige Bundesgenossen von Karthago. Also einige von diesen keltiberischen Stämmen, die in Spanien halt eben siedeln, fallen ab von Karthago und gehen zu Rom über. Und das Ganze gibt Rom dann zum ersten Mal in diesem spanischen Kriegstheater eine gewisse Übermacht oder eine gewisse Überhand oder einen gewissen Aktionsradius überhaupt erstmal, um eine vernünftige Offensive zu beginnen. Dann macht man aber gleich zu Beginn einen Fehler, weil man teilt die Armee auf. Und Hasdrubal stellt die Einzelteile der Armee einzeln und vernichtet beide. Das heißt, dieser Sieg 215 wird gleich sofort danach gefolgt von einer verheerenden Niederlage, die die römische Position in Spanien für ein paar Jahre erstmal quasi ruiniert. Und das Ganze wendet sich erst 210 wieder und 210 beginnt oder betritt dann jemand die Bühne endgültig, den ich schon ein paar Mal angedeutet habe, der aber jetzt wirklich wichtig wird, nämlich Publius Cornelius Scipio, der Sohn des Konsuls von 218 und der später den Beinamen Africanus erhalten wird. 210 wird er zum Befehlshaber in Spanien ernannt und er beginnt quasi sofort, also beginnt gut, beginnt stark. Es gelingt ihm gleich zu Beginn im Handstreich in der Nacht quasi Carthago Nova, also den Hauptort der bakidischen Herrschaft in Spanien, einzunehmen. Er erobert ihre Hauptstadt weg. Und das ist natürlich erstmal für die Karthager ein herber Rückschlag, für die Römer ein großer Erfolg. Und ganz interessant, was er danach macht, er wendet nämlich genau die gleiche Strategie an, die Hannibal in Italien angewendet hat, entlässt alle kentiberischen Kriegsgefangenen ohne Lösegeld und sagt, er hat kein Problem, kein Krieg mit ihnen, er führt Krieg gegen Hannibal. Und er versucht eben genauso wie Hannibal das bei den Bundesgenossen hat, versucht eben Scipio Africanus hier einen Keil zwischen die keltiberischen Stämme und Hannibal zu treiben und auch das mit einem relativ großen Erfolg, mehr Erfolg auf jeden Fall als Hannibal in Italien hatte. 209 gelingt, also im Jahr darauf, gelingt es ihm, Hasdrubal in einer Feldschlacht zu besiegen. Das ist der Moment, den ich vorhin schon erwähnt habe. Nach dieser Feldschlacht beginnt Hasdrubal mit seinen Vorbereitungen dafür, Spanien zu verlassen und nach Italien zu ziehen, um seinem Bruder zu helfen, und stirbt dabei. Und 206 ist dann schließlich der Moment, wo, ich kürze das ein bisschen ab, weil das, es ist ein langer Feldzug, wo jetzt nicht großartig interessant, also es sind lange Feldzüge, sollte ich sagen, wo jetzt keine großen Schlachten passieren, die unbedingt besprochen werden müssten. Es ist halt eher so ein langfristiger Abnutzungskrieg. Ist aber ein wichtiges Datum, 206, der Sieg bei Ilipa von Scipio Africanus über den zweiten Bruder Hannibals, nämlich Mago. Auch hier wieder das gleiche Prinzip. Nach der Niederlage beginnt Mago dann seine Vorbereitungen, um nach Italien, nach Ligurien zu ziehen, wo er dann schließlich stirbt. Und das ist mit dem Verlassen Spaniens durch Mago, ist das karthagische Spanien quasi erledigt. Es gibt keine große spanische, karthagische Präsenz mehr. Die Römer haben alle karthagischen Feldarmeen geschlagen und die nächsten Jahre kann man dann daran gehen, sozusagen die überlebenden oder die noch aushaltenden spanischen Garnisonen in kleineren Städten und so, ich sage immer Spanisch, Entschuldigung, die noch aushaltenden karthagischen Garnisonen in kleineren spanischen Städten und Siedlungen nach und nach auszuhebeln. Das heißt, der Sieg bei Ilipa ist der Moment, wo Rom, also der erste Moment, wo man sagen kann, ab dem Zeitpunkt hat Rom eindeutig die Überhand. Es ist Rom gelungen, Karthago ihr großes territoriales Imperium in Spanien einfach wegzunehmen innerhalb von 4 Jahren von Cornelius Scipio Africanus. Und das ist dann auch der Moment, wo es beginnt für Karthago halt wirklich drastisch zu werden. Es ist jetzt klar, die strategische Initiative und der Vorteil liegt ganz klar auf römischer Seite. 206 gestaltet sich die Situation so. Hannibal ist in Brutium eingeschlossen. Alle Versuche, ihn zu entsetzen, sind fehlgeschlagen. Seine Brüder sind tot. Die Armeen der Brüder sind vernichtet. Der spanische Angriff auf Sardinien abgewehrt, alles in römischer Hand. Der Abfall von Syrakus abgewehrt, bestraft und rückerobert. Sizilien sicher in römischer Hand. Das karthagische Imperium in Spanien zerstört, alles in römischer Hand. Und jetzt ist es zwar noch theoretisch Krieg, aber anstelle, dass man jetzt irgendwie beginnt, Karthago, Hannibal selbst anzugreifen in Süditalien, entscheidet man sich für etwas, was man im Grunde schon am Anfang des Krieges vorhatte, aber nicht machen konnte, weil Hannibal eben gekommen ist. Man entscheidet sich langfristig, mittelfristig wird man sich dafür entscheiden, den Krieg direkt nach Spanien, nach Karthago, nach Afrika hineinzutragen. Der Sieg bei Ilipa ebnet den Weg dahin. Und er ist gleichzeitig auch in gewisser Hinsicht ist er historisch bedeutender für Rom als Cannae und relevanter, also mittelfristig konsequenzenreicher als Cannae, ist aber vollkommen unbekannt, wenn man es vergleicht halt mit, also jeder kennt Trasimenische, jeder, der sich mit der Geschichte von Rom im Punischen Krieg auseinandersetzt, kennt Trasimenischer See und Trebia und Cannae. Ilipa ist jetzt keine berühmte Schlacht der Antike. Sie ist auch nicht so groß und es sterben auch nicht so viele Leute und es ist auch nicht so berühmt. Aber sie ist wichtig deswegen, weil es Scipio Africanus hier kann hier zum ersten Mal demonstrieren, was seine eigentliche wirkliche Qualität als Feldherr ist. Das ist nicht unbedingt großes strategisches oder taktisches Genie, Aber er setzt die römische Armee auf eine neue Basis. Er setzt so verschiedene taktische Reformen durch auf der Basis, auf der Ebene der Untereinheiten, also nicht der Legionen, sondern der sogenannten Manipel. Er verändert die Art und Weise, wie die römische Armee unter seinem Kommando auf der taktischen Ebene kämpft. Das muss man jetzt nicht ganz im Detail erklären. Es ist nur so viel, das, was später oder das, was wir vielleicht alle mit römischen Legionen verbinden, nämlich das Kohortensystem, gibt es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Eine römische Legion von Caesar ist unterteilt in 10 Kohorten. Diese 10 Kohorten werden in unterschiedlichen Linien aufgestellt, eine Legion neben der anderen, und dann hat man, daraus ergibt sich dann sozusagen eine Front. Und die Kohorten sind Untereinheiten von ein paar hundert Mann. Wie viel genau, schwankt immer so ein bisschen, aber ein paar hundert Mann auf dem Papier. Und das ist genau die richtige Mischung aus für die richtige Größe für eine Einheit, dass sie auf dem Feld noch in Formation kohäsiv kämpfen kann. Und gleichzeitig ist sie so klein und so flexibel, dass man sie versetzen kann auf dem Feld. Das heißt, bei Caesars Schlachten, wenn man sich den Gallischen Krieg durchliest, er gewinnt seine Feldschlachten vor allem häufig dadurch, dass er eben sehr, sehr, sehr vernünftig mit seinen Reserven umgeht. Er stellt die Legionen in die Front, aber er behält immer von jeder Legion eine Kohorte oder zwei als Reserve zurück, die nicht in die Schlacht verwickelt ist. Und in dem Moment, wo er sieht, was ist der Vorteil? Er kann sie benutzen, um Probleme zu bekämpfen, wenn irgendwo die Gallier übermächtig werden, dann kann er dort eine Lücke schließen, aber häufiger auch, er sieht einfach, wo er kann beobachten, wo das Schlachtfeld, wo die Schlacht zu kippen droht oder zu kippen verspricht, sollte ich besser sagen, und dann kann er diese Kohorten gezielt dort einsetzen, um punktuell eine Übermacht zu erreichen, um eben einen Durchbruch um einen Durchbruch gegen die feindlichen Linien zu verfolgen. Und das klappt ganz gut, und das liegt an diesem Koordinatensystem zum Teil einfach, weil das eine gute, auf der taktischen Ebene eine Art und Weise der Organisation der römischen Legion ist, die eben das erst ermöglicht. Das gab es nicht vor der Schlacht bei Ilipa. Es wird es auch noch nicht nach der Schlacht bei Ilipa geben, weil die Kohorte als taktische Einheit erst später kommt. Aber was Cornelius Scipio macht, ist, er in den Jahren zwischen seinem Sieg über Hasdrubal und dem Sieg bei Ilipa, also zwischen 209 und 206, drillt er seine Armee auf ein Level von taktischer Kompetenz, was die römische Armee bis dahin als Milizia nicht so richtig kannte. Und er beginnt eine Form von Proto-Kohortenorganisation, wo er eben die Untereinheiten, die man zu dem Zeitpunkt hat, sind die Manipel. Ein Manipel sind 2 Zenturien, das heißt, es sind sehr viel weniger Leute. Eine Einheit von, sagen wir 160 Mann, die kann man nicht so verschicken oder nicht so einsetzen wie eine Kohorte, weil sie einfach nicht schlagkräftig genug ist, um irgendwo etwas zu reißen. Aber er beginnt sozusagen diese Manipel-Organisation ein bisschen aufzubrechen und zu größeren Einzeleinheiten zusammenzufügen. Er beginnt vor allem auch einen Drill. Also die Schlacht von Lipa gewinnt er unter anderem auch dadurch, dass es ihm gelingt, jetzt wird es halt wirklich militärtheoretisch, dass es ihm gelingt, den Wechsel von Kolonne in Reihe, also von Marschformation zu Gefechtsformation. Und diese Sachen sind wichtig in der Vormoderne, weil der Erfolg oder Misserfolg in einer Schlacht häufig davon abhängt, ob eine Seite die Formation halten kann oder nicht. Selbst die stärkste Formation, die so defensiv, also wenn wir die hellenistische Phalanx zum Beispiel nehmen, 16 Mann tief gestaffelt, Mann an neben Mann neben Mann und 16 Mann hintereinander, alle haben diese riesigen Piken, da kommt man nicht gegen an, solange diese Formation ihre innere Kohärenz behält, solange die Leute Reihe an Reihe, Glied für Glied dastehen. In dem Moment, wo die Formation aufbricht und ein bisschen Panik sich breit zu machen beginnt und vielleicht irgendwo eine Lücke entsteht und dann steht auf einmal ein römischer Soldat zwischen dir und deinem Nebenmann und fuchtelt mit seinem Gladius rum, in dem Moment beginnt diese Formation aufzubrechen, dann entsteht Panik, dann bricht sie, und das ist der Moment, wo Schlachten verloren werden. Deswegen sind auch wenn wir nochmal dran denken, die an Cannae zurück. Ich habe ja gesagt, 70.000 Verluste vielleicht auf römischer Seite, angeblich auf karthagischer Seite 6.000 Verluste. Das ist nicht per se unwahrscheinlich, weil der größte Teil der Verluste in antiken Schlachten entsteht immer dann, wenn eine Formation bricht und entweder flieht oder niedergemacht wird. Und das ist nämlich ein Moment, wo es keine Balance mehr gibt zwischen Angriff und Verteidigung, sondern wo jede Verteidigung zusammenbricht und die angreifende Seite einfach nur beginnt zu metzeln, halt im Wortsinne. Entweder man verfolgt die Leute auf der Flucht oder wie bei Cannae, Formationen können auseinanderbrechen, indem sie sich auflösen, oder sie können auseinanderbrechen, indem sie wie bei Kanai so zusammengedrückt werden, dass sie als Formation nicht mehr effektiv sind und nicht mehr irgendetwas machen können. Ja. Und dann entstehen Verluste. Das ist der große Verdienst von Cornelius Scipio. Er drillt seine Armee so gut und er reorganisiert sie auf der taktischen Ebene ein Stück weit so sehr, dass sie als bewegliche, schlagkräftige Einheiten besser funktionieren, als sie vorher funktioniert haben. Und das ist genau das, was ihm später auch gegen Hannibal helfen wird, als es darum geht, wenn es darum geht, ihn endgültig zu besiegen in Afrika. Vielleicht noch ein Wort zu Scipio, weil wir vorhin über die Frage geredet haben, wie die römische Innenpolitik und die Kriegsführung miteinander in Verbindung steht und wie es sozusagen, was es mit diesem System, also wie das römische System auf die Herausforderung von Cannae und Hannibal reagiert. Ich habe vorhin stark diese Kohärenz betont der Aristokratie und das Gemeinschaftsgefühl, die strenge soziale normative Kontrolle durch eben diese Senats. Durch einen allgemeinen Konsens in der Senatsaristokratie und durch ein allgemein verbindliches, soziales, wenn auch nicht rechtliches Regelwerk. Das heißt, das ist die eine Seite und das ist wichtig, aber diese große soziale Kohäsion und diese große Identifizierung der entscheidenden Schicht mit der Respublika haben auch eine andere Konsequenz. Sie haben nicht nur Kohärenz zur Konsequenz, sondern auch eine gewisse Flexibilität, die nur deswegen möglich wird, weil es ein allgemein verbreitetes Übereinkommen gibt, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, was okay ist und was nicht okay ist. Und eine Sache, die für die Römer immer okay ist, ist es, flexibel zu sein im Krieg, wenn es darum geht, einen Sieg zu erringen. Und Cornelius Scipio ist das beste Beispiel dafür. Er ist im Grunde Cornelius Scipio wird 205, also im Jahr nach Ilipa, nach seinem Sieg bei Spanien. Er kehrt zurück nach Rom, er stellt sich zur Wahl zum Konsulat und er wird 205 zum Konsul. Er wird Konsul mit, ich glaube, 31 oder 32 Jahren. Das ist viel zu jung. Es gibt noch kein, später, Sulla wird später gesetzlich festlegen, was die Altersgrenzen für verschiedene Ämter sind. Es gibt zu diesem Zeitpunkt noch kein, glaube ich, ich glaube noch nicht, dass es ein Gesetz gibt, was das regelt, aber es gibt ein allgemeines Erwarten. Und 32 ist zu jung. Also Konsuln sind Staatsmänner. Das sind Leute, die alles schon gesehen haben. Das sind Leute, die durch alle früheren Ämter durchlaufen haben und alle und Erfahrung gesammelt haben und sich bewährt haben für Rom und auch schon im Krieg gekämpft haben für Rom. Und dann werden sie Konsul und sie können ihren gesammelten Erfahrungsschatz einsetzen für die Respublika. Das ist so die Idee. Scipio hat nichts davon gemacht. Scipio hat die Ämterlaufbahn nicht durchlaufen. Er hat Krieg geführt. Das ist auch der Grund, und mit Erfolg. Und das ist auch der Grund, wieso er gewählt wird. Plus er stammt aus der cornelischen Gens ab. Also aus dem Clan der Cornelier, eine der ältesten und adligsten Familien überhaupt in Rom. Das hilft bei jeder Wahl. Aber er wird Konsul quasi, bevor er irgendetwas anderes politisch gemacht hat. Nicht militärisch, sondern politisch gemacht hat. Und vielleicht nur zum Vergleich. Also er ist, wie gesagt, ich glaube 31 oder 32, als er Konsul wird, 205. Unter Sulla, 100 Jahre später, 120, 130 Jahre später, Sulla wird ein Gesetz erlassen, was sagt, dass man um das allererste Amt auf dem Cursus Honorum, das niedrigste Amt, die Quästur, um das zu bekleiden, muss man 31 sein. Um das Konsulat zu bekleiden, muss man mindestens 43 sein. Das sind die Altersgrenzen, die Sulla dann gesetzlich festlegen wird. Und nochmal, Scipio ist gerade erst 31 und ein paar, als er Konsul wird. Das heißt aber auch, wie hat er denn überhaupt in Spanien das Ganze befehligen können? Er hat kein Amt. Er war nicht Konsul. Er konnte nicht eigentlich offiziell irgendwie von 210 bis 206 in Spanien Krieg führen, weil er nicht Konsul war. Er konnte das machen, weil er gesagt hat, ich melde mich freiwillig, ich mache das, ich übernehme Spanien, lass mich mal probieren. Und der römische Staat hat gesagt, okay. Man hat ihn mit einem Pro-Imperium ausgestattet, also das ist jetzt verfassungsrechtlich, müssen wir jetzt nicht darüber reden. Man hat ihn mit einer Befehlsgewalt ausgestattet, aber mit einer Sonderbefehlsgewalt. Also er war eigentlich privat, also im Sinne von, er bekleidete kein Amt. Er hat gesagt, ich kann Spanien machen, lasst mich mal. Und der römische Senat hat entschieden, ja, das ist Publius Cornelius Scipio, das ist einer von uns, das ist ein guter Junge, seinen Vater, den kennen wir, der war Konsul, der hat das und das gemacht, wieso nicht, lassen wir ihn mal versuchen. Und dann gelingt es ihm eben als Privatus, ausgestattet mit dieser provisorischen Befehlsgewalt, innerhalb von 4 Jahren das karthagische Reich in Spanien zu zerstören. Und dann kommt er zurück und er fährt den Lohn ein für seine große Aufopferung für den Staat und für seine großen Erfolge. Und dieser Lohn ist eben die Wahl zum Konsuln und damit im Grunde in sehr, sehr jungen Jahren das Ziel zu erreichen, wo alle römischen Senatoren, alle römischen Aristokraten darauf hinstreben, nämlich Konsul zu werden und einen Triumph zu feiern. Und das alles gelingt Scipio Africanus noch bevor er 32 ist. Und es zeigt aber auch, dass die Römer bei allem angelegten Konservatismus, den sie sonst haben, bereit sind, flexibel auf Sondersituationen und auf Notfälle zu reagieren. Das waren sie immer und das sind sie immer. Man wollte offensichtlich nicht so weit gehen, ihm eine Diktatur zu geben, aber das ist aber auch, das muss jetzt nicht so verwundern. Das würde vielleicht naheliegen, wenn man dran denkt, dass eben Quintus Fabius Maximus Diktator war ein paar Jahre zuvor. Aber man braucht ihn ja nicht als Retter des Staates, sondern man gibt ihm einfach, obwohl er jung, unerfahren und Privatmann ist, gibt man ihm einen ganz konkreten Auftrag, nämlich kläre Spanien für uns, und den erfüllt er. Dafür braucht man keinen Senator. Und dafür gibt es aber Instrumente in der römischen Verfassung, in Anführungszeichen Verfassung, die erlauben, das flexibel zu handhaben, ohne dass es Probleme gibt. Und das ist genau das, was passiert, und das ist genau das, was eben erklärt, wieso Spanien so, also das plus das persönliche Talent von Scipio als Feldherr und sein organisatorisches Talent, was es erlaubt, diese Situation dort so schnell zu bereinigen, wie es eben passiert.
Du hast jetzt den Kriegsverlauf geschildert. Irgendwann wird dieser Krieg zu Ende gehen und du hast auch schon erwähnt, dass die Punier, dass Karthago diesen Krieg verlieren wird. Wie läuft das ab?
Im Grunde geht das jetzt ganz schnell nach 206. Ne? Also die Karthago wird aus Spanien vertrieben. Italien ist bis auf Süditalien wieder in römischer Hand. Hannibal ist kaltgestellt in Brutium, Sardinien, Sizilien, die Inseln sind sicher. Und man geht in Rom jetzt daran, eben eine Offensive zu planen, um den Krieg endgültig zu beenden. Es gibt, wir wissen, dass es eine große Auseinandersetzung in Rom darum gab, wie diese Offensive konkret aussehen soll. Es war nicht so, dass man von Anfang, also das war nicht einstimmig, wenn man so will, oder es war nicht von Anfang an Konsens, dass man eben jetzt Afrika angreift. Vor allem wissen wir, dass niemand Geringeres als Quintus Fabius Maximus, also der ehemalige Diktator, der jetzt Princeps Senatus war, also der einflussreichste Senator oder der erste Senator, dass er gegen diesen Feldzug war und eben eine gewisse Opposition gegen diese Feldzugsidee angeführt hat. Die Gründe dafür sind wahrscheinlich eine Mischung einfach aus militärischen und vielleicht aber auch schon politischen, weil das Problem bei solchen Dingen war, oder das Problem, was sich ganz leise abzeichnet hier und was dann später im ersten Jahrhundert wirklich problematisch ist, wenn man so große Kriege hat und so große Probleme hat und man weiß, dieser Krieg wird jetzt, wir gewinnen den quasi, oder die Römer sind halt selbstsicher, denken immer, dass sie diese Sachen gewinnen, dann ist die Frage, wem geben wir das oder wen lassen wir das machen, ist halt eine politische Frage. Weil es sicher ist, dass die Person, die den Krieg gewinnt, einen enorm großen Prestigezuwachs erhalten wird und dadurch eine politische Stellung einnehmen kann, die Opposition oder Widerstand gegen ihn auf der politischen Ebene schwierig macht, weil er dann eben halt so erst der Retter des Vaterlandes dann, ne? Und dann, wenn der dann sagt, wir machen jetzt Gesetz XY, hat man Probleme zu sagen, nee, machen wir nicht. Ne? Und das ist halt etwas, was jetzt so, was anfängt, eine Rolle zu spielen, was dann später im zweiten und ersten Jahrhundert eine ganz, ganz große Rolle spielt, dass man eben verschiedene Probleme, im schlimmsten Fall halt während der Krise der Republik, löst man verschiedene außenpolitische Probleme gar nicht, weil man eben nicht sich darauf einigen kann, wer es denn machen soll, weil man Angst hat, dass wer auch immer es macht, zu viel Autorität, zu viel Einfluss und zu viel Prestige und zu viel Macht im römischen Staat kriegt. Und deswegen schiebt man eben gewisse außenpolitische Probleme einfach auf die lange Bank. Also das ist ein Zeichen dafür, wie dysfunktional das System später werden wird. Das ist jetzt noch nicht so ein Problem. Es gibt Widerstand, es gibt Debatten. Man entscheidet sich aber im Grunde dann recht schnell, 205, dafür eben den Angriff auf Afrika zu wagen. Scipio wird nach seinem Konsulat wahrscheinlich als Prokonsul mit dem Kommando über die Legionen in Sizilien betraut. Er geht allerdings schon, bevor die Sache endgültig geregelt ist, nach Sizilien und rekrutiert dort Soldaten und wartet quasi darauf, dass der Senat endlich eine Entscheidung trifft. Und dann der Rest ist schnell erzählt. 204 landet er mit seiner Armee in Afrika. Er nutzt die Situation in Numidien aus. Numidien ist ein traditioneller Verbündeter Karthagos. Die numidische Kavallerie hat für Hannibal immer eine ganz, ganz große Rolle in seinen Schlachten gespielt. Das ist die, die Cannae im Grunde erledigt hat für ihn. In Numidien kommt es aber jetzt gerade zu Thronstreitigkeiten. Zwei Adlige streiten sich um die Herrschaft. Das ist einmal Massinissa und einmal Syphax. Und Syphax wird von Karthago unterstützt und ist eben der Herrscher über Numidien. Massinissa, sein Rivale, geht zu den Römern und verbündet sich mit denen. Das heißt, jetzt hat Scipio Africanus ist in Afrika. Er hat einen numidischen Verbündeten, Massinissa. Er hat auch numidische Kavallerie, was wichtig ist. Und er beginnt dann eben zu seinen Feldzug damit, dass er zunächst in Numidien eingreift, Syphax verdrängt und Massinissa als König von Numidien einsetzen kann. Das wird dann später für die Nachgeschichte noch eine große Rolle spielen. Anschließend kommt es dann zu ein paar Schlachten. Zuerst die sogenannte Schlacht auf den großen Feldern. Ein Erfolg für Rom. Und der Erfolg für Rom ist in der Zwischenzeit so, oder beziehungsweise ein Kriegsende zugunsten der Römer ist in der Zwischenzeit so wahrscheinlich, nach diesem Erfolg der Römer auf den großen Feldern für den karthagischen Senat so unvermeidlich, dass sie um Frieden bitten. Und dann beginnt die Situation halt wieder ein bisschen kompliziert zu werden, was die Quellen angeht. Es kommt anscheinend zu einem Waffenstillstand, zu einem Friedensvertrag in Karthago zwischen Scipio und dem karthagischen Senat. Die Karthager schieben die Schuld für den Krieg ganz auf Hannibal, als gutes Argument sozusagen, um jetzt eben Frieden zu machen, und sie bitten um Frieden. Die Bedingungen, die man aushandelt zwischen Scipio und Karthago, sind die Auslieferung von Kriegsgefangenen, vor allem eben der römischen Kriegsgefangenen Römer und Bundesgenossen, die Räumung Italiens, Galliens und Hispaniens, also die vollständige Räumung von allem außerhalb von Afrika durch karthagische Truppen, das meint insbesondere natürlich den Rückruf Hannibals, die Auslieferung der Kriegsflotte bis auf 20 Schiffe und eine Kriegsentschädigung von 5000 Talenten. Und als letzter Punkt die Versorgung der römischen Truppen in Afrika bis zur Ratifizierung des Vertrages. Und jetzt denken wir noch einmal zurück an den ersten Punischen Krieg. Auch da hatten wir das Phänomen, dass auf Sizilien ein Vertrag ausgehandelt worden ist, ein Friedensvertrag, der Dutatius-Vertrag, der dann allerdings noch ratifiziert werden musste in Rom. Und die römische Volksversammlung hat damals diesen ersten Entwurf abgelehnt und für einen verschärften Vertrag also den entwickelt und den dann eben beschlossen. Und eine ähnliche Situation haben wir hier. Dieser Friedensvertrag muss noch in Rom ratifiziert werden. Karthago hat ihn schon ratifiziert. Karthago ruft gleichzeitig aber schon Hannibal zurück aus Italien. Und der setzt, also das ist dann auch der Moment 203, wo Hannibal Italien verlässt nach 15 Jahren. Er hat noch ungefähr 20.000 Soldaten bei sich. Das sind seine Veteranen, die den Feldzug noch überlebt haben. Mit diesen setzt er nach Karthago über. Beim Transport geht aber einiges schief und nicht alle davon erreichen Afrika, aber immer noch die meisten. Also Hannibal ist mit seiner Armee wieder in Karthago und Italien ist befreit. Während des Ratifizierungsprozesses allerdings passiert noch etwas anderes, nämlich eine kleinere römische Flottenabteilung gerät in einen Sturm in der Bucht vor Karthago und ein paar von den Schiffen, also man erleidet Schiffbruch, ein paar von den Schiffen laufen auf Land und so weiter. Und Karthago nutzt diese Situation, um diese römische Flottenabteilung in Besitz zu nehmen, zu kapern. Es ist wahrscheinlich, also wieso, ist halt so eine offene Frage. War das wirklich so eine bewusste Entscheidung, militärisch-politische Entscheidung von Karthago? Oder war es eher vielleicht, weil Karthago zu diesem Zeitpunkt Probleme hatte, die Ernährung und die Versorgung seiner Bevölkerung sicherzustellen, dass einfach zum Beispiel hungrige Leute sich dieser Schiffe bemächtigt haben, weil sie Essen transportiert haben? Man weiß es nicht so richtig genau. Aber es ist jedenfalls scheint die Stimmung auch irgendwie umzukippen, weil Scipio protestiert natürlich gegen diese Sache und die römischen Quellen sagen, Karthago weist seine Gesandten wieder ab und benimmt sich allgemein so ein bisschen daneben und Scipio begreift das dann als einen Bruch des Waffenstillstands und erklärt den Friedensvertrag für nichtig. Ist das irgendwie ein Umschwenken in Karthago auf politischer Ebene, jetzt wo Hannibal mit seiner Armee wieder da ist, ne? Hannibal, der größte Feldherr seiner Zeit. Ist das Hannibal und oder was von der batidischen Fraktion übrig geblieben ist, der eine Neuausrichtung der Politik durchsetzt? Ist es einfach nur ein schlechter Zufall, eine schlechte Ernährungssituation, dumm gelaufen? Man weiß es nicht so richtig. Es ist nicht ganz klar, wie man das, also das ist letztlich Interpretationssache. Was passiert ist aber, dass Scipio den Waffenstillstand und den Friedensvertrag für nichtig erklärt und es kommt zur Entscheidungsschlacht dieses Krieges, nämlich der bekannten Schlacht bei Zama 202 vor Christus. Die Römer, es ist im Grunde ein bisschen eigenartig jetzt, die Römer sind, also die steht eine römische Armee, wir haben Scipio Africanus auf der einen Seite und eine gut gedrillte, manövrierfähige, effektive römische Armee. Und wir haben Hannibal auf der anderen Seite, zahlenmäßig wahrscheinlich ein bisschen stärker, mit Veteranen aus dem Italienfeldzug. Das Einzige, was anders ist als bei allen anderen Schlachten, ist, dass die Kavallerieverhältnisse umgekehrt sind. Rom hat jetzt durch die numidischen Verbündeten eine sehr starke und sehr zahlenmäßig große Kavallerie. Und Hannibal eben ohne seine numidischen Verbündete hat relativ wenig Kavallerie. Dafür hat er aber 80 Elefanten. Die er auftreiben, Kriegselefanten, die er auftreiben konnte und die in dieser Schlacht antreten werden. Bevor es zur Schlacht kommt, kommt es zu einem Treffen zwischen Hannibal und Scipio. Hannibal bietet Scipio erneut Frieden an. Scipio verweigert es mit eben Verweis darauf, dass die Karthager schon einen Waffenstillstand gebrochen haben aus seiner Sicht. Und dieses Feldherrentreffen endet ergebnislos. Das ist natürlich etwas, was in der antiken Literatur ein bisschen ausgestaltet worden ist. Also wir haben in unterschiedlichen Quellen haben wir dann dramatische Inszenierungen dieses Treffens, ne, mit großen Reden, die der eine und der andere halten, die alle erfunden sind, aber das ist Teil der antiken Historiografie. Man gibt gerne in solchen Momenten diese dramatischen Momente wieder und man verstärkt die Dramatik durch große, gute Reden, die man den Leuten in den Mund legt. Das ist nicht unbedingt gelogen per se oder erfunden, sondern man fühlt sich so ein bisschen rein, was hätten diese Leute in dieser Situation sagen können, was passt zu ihrem Charakter und zu der Situation, und dann macht man das halt, ne? Weil man Historiografie auch als eine Form von Literatur begriffen hat und das gehört einfach zur Konvention dieser Gattung, dass diese Reden, auch Feldherrenreden vor der Schlacht und so weiter, dass die eben vorkommen. Und es ist dann natürlich irgendwie die zwei großen Feldherren ihrer Zeit treffen aufeinander und man beklagt sich darüber, über die Willfährigkeit des Schicksals und irgendwie die Unberechenbarkeit des Kriegsgeschickes und so weiter. Es kommt zur Schlacht, die Schlacht ist schnell erzählt, Rom gewinnt. Hannibal versucht das ist vielleicht das eine Feature bei Zama, was taktisch interessant ist. Hannibal beginnt die Schlacht mit einem Angriff seiner Elefantenformation. Elefanten werden immer so bezeichnet als die Panzer der Antike. Das sind sie nicht so ganz. Der Punkt von Elefanten ist nicht, dass die durch ein anderes Heer durchlaufen und alles niedertrampeln. So groß sind Elefanten auch nicht. Und vor allem ist es auch hier wahrscheinlich wieder so, dass wir afrikanische Elefanten haben und nicht indische. Das heißt, die sind sowieso ein bisschen kleiner. Elefanten haben zwei Funktionen. Sie sind eine Fernwaffenplattform, das heißt, sie haben kleinere so Aufsätze, ne? Oder also nicht ein Sattel und auch nicht eine Burg, aber so, es sind Verschläge, die man auf Elefanten wie ein Sattel aufmontiert, wo man dann zum Beispiel ein oder zwei Bogenschützen oder Speerwerfer auf dem Rücken der Elefanten zusätzlich zum Mahut, also dem Elefantenführer, der sitzt im Nacken des Elefanten und hinter ihm auf diesem Ding sitzen dann Bogenschützen oder Speerwerfer. Und die können halt eben so mit leichten Fernwaffen. Das ist ein Teil der Funktion der Elefanten. Der andere Teil ist die Rolle oder das Ziel von Elefanten in solchen Einsätzen ist es, die Formationen zu zerstören. Nicht unbedingt Leute zu überrennen oder zu niederzutrampeln, sondern die Formation zu stören. Einfach weil die Leute Angst haben. Und das ist im Grunde ja auch das, was passiert im Pyrrhischen Krieg. Pyrrhos von Epirus 275 hat Elefanten in Italien mit dabei. Das ist das erste Mal, dass die Römer auf Elefanten treffen in der Schlacht. Und die Menschen haben Angst und laufen weg. Und vor allem die Pferde haben Angst. Pferde haben eine natürliche Angst vor Elefanten, die wahrscheinlich vor allem am Geruch liegt. Irgendetwas am Geruch von Elefanten sorgt dafür, dass Pferde durchdrehen. Wenn sie es nicht gewohnt sind und wenn dann die Elefanten auch noch irgendwie Leute auf dem Rücken tragen, die mit spitzen Sachen werfen und die ganze Zeit tröten und schreien und alles mögliche. Also ne, darum geht's. Es ist der moralische Effekt mehr als der physische Elefanten überrollen alles wie Panzer-Effekt. Und es geht darum, die Formation der Gegner aufzubrechen, weil wenn die Formation aufgebrochen wird, kann man sie zerstören. Wenn die Formation hält, hat man ein Problem. Und das ist eben genau das, was Hannibal jetzt versucht. Aber Scipio hat sich das im Vorfeld überlegt. Er hat ja gesehen, da sind Elefanten. Und er hat sich überlegt, was er machen kann. Und jetzt erntet er sozusagen die Früchte seiner eigenen taktischen Innovation und der Tatsache, dass er diese Armeen immer so gut gedrillt hat, die er führt. Er hat nämlich diese Manipel. Die traditionelle Schlachtaufstellung der Römer in dieser Zeit ist etwas, was man die Quinkungsformation nennt oder die Quinkungsreihe. Das heißt, dass man die unterschiedlichen Manipel wie ein Schachbrettmuster aufstellt. Das heißt, immer mit Lücken dazwischen. Die erste Reihe Manipel, Lücke, Manipel, Lücke, Manipel und so weiter. Die zweite Reihe dahinter auch, aber versetzt, sodass das Manipel hinter der Lücke der ersten Reihe steht. Und dann ergibt sich so ein Schachbrettmuster. Das ist die Quinkungs. Und das ist die traditionelle Aufstellung. Es ist eine riesige Debatte in der Militärgeschichte, wie das in Praxis funktioniert haben soll, weil es halt ein Problem ist für eine Schlachtreihe, wenn da einfach riesige Lücken sind. Das will man eigentlich verhindern. Und die Römer stellen sich bewusst so auf. Das ist, also wie das genau funktioniert, darüber debattiert man seit 100 Jahren. Es gibt Leute, die denken, das ist nur eine Aufstellung sozusagen vor der Schlacht und während der Schlacht werden diese Lücken geschlossen. Es gibt Leute, die sagen, irgendwie die Lücken bleiben bestehen und die Manipel können eben dann so vorstoßen darin. Aber es ist halt letztlich, um ehrlich zu sein, wissen wir nicht so richtig ganz gut, wie das funktioniert hat. Jedenfalls wissen wir aber, dass Scipio bei Zama das nicht gemacht hat, sondern er hat seine Manipel hintereinander aufgestellt. Das heißt, wenn man sich so eine Legion vorstellt, ganz schematisch jetzt mal, da sind immer drei Reihen. In der klassischen Variante stehen Reihe 1 und Reihe 3 genau identisch und Reihe 2 steht versetzt, ne, sodass da eben in der Mitte diese Lücke geschlossen wird. Hannibal stellt jetzt alle drei Reihen identisch hintereinander. Das heißt, man hat im Grunde besteht die Frontreihe aus lauter Kolonnen mit Gängen dazwischen. Und genau in diese Gänge werden die Elefanten oder beziehungsweise die Gänge sind dafür da, um die Elefanten zu kanalisieren. Das heißt, das, worauf Hannibal spekuliert hat, lässt die Elefanten als erstes los. Die rennen gegen die Schlachtreihe ein, stiften dort Unordnung, sorgen dafür, dass die Formationen sich auflösen. Das funktioniert nicht, weil die Elefanten werden von ihren Mahuts getrieben auf die römische Schlachtreihe hindurch. Sie sehen, da sind eine Menge Leute mit spitzen Waffen, die mir wehtun, und zwischen diesen Leuten mit spitzen Waffen ist nichts. Also was macht ein vernünftiger Elefant, weil das sind keine dummen Tiere, sie rennen durch die Reihen hindurch, wo keiner steht, und am Ende kommen sie auf der hinteren Seite der römischen Schlachtreihe raus und haben keine Unruhe gestiftet, die Formation der Römer kann sich danach wieder generieren und der Elefantenangriff ist vollkommen verpufft. Und hinter den Reihen können die Elefanten dann niedergemacht werden, beziehungsweise wenn sie durch diese Gassen in der Schlachtreihe durchlaufen, werden sie auch da schon von den Legionären mit ihren Pilar und allen möglichen Sachen beworfen, weil der beste Weg, Elefanten auszuschalten in einer antiken Schlacht, ist mit Fernwaffen tatsächlich. Und dieser Elefantenangriff verpufft eben vollkommen ohne Wirkung und danach beginnt eigentlich eine taktisch sehr langweilige Schlacht. Infanterie gegen Infanterie, Kavallerie gegen Kavallerie. Es ist im Grunde eine Ausdauerschlacht, bis eine Seite niedergemacht worden ist. Sie wird dadurch entschieden, dass die römische Kavallerie gewinnt relativ schnell, aber sie ist nicht so gut geführt wie unter Hannibal. Das heißt, bei Cannae hat Hannibal ja sozusagen mit einem Flügel die Kavallerie des Gegners geschlagen, hat sie kurz verfolgt, aber dann wegziehen lassen, hat kehrt gemacht und ist den Römern in den Rücken gefallen. Die römische Kavallerie, die numidische Kavallerie hier, verfolgt ihre Gegner viel zu lange, viel zu weit und sie greift nicht direkt ein in den Rücken der Karthager, sondern erst eine gute Zeit später. Und als sie dann zurückkehrt, fällt sie den Karthagern in den Rücken und die Schlacht ist entschieden. Das heißt, im Grunde ist es so eine Art von Mini-Cannae, was Scipio Africanus hier hinkriegt. Und was eben den Untergang, die einzige Niederlage, die Hannibal tatsächlich in einer Schlacht kassiert hat, in einer offenen Feldschlacht. Aber es braucht nur eine. Und die war entscheidend. Am Ende der Schlacht ist Karthago besiegt und muss erneut um Frieden bitten. Hannibal selbst gelingt es, vom Schlachtfeld zu entkommen. Zama liegt ein bisschen außerhalb von Karthago, ein paar Kilometer. Hannibal gelingt die Flucht nach Karthago selbst und er empfiehlt den karthagischen Beamten den Frieden. Er sagt, die Situation ist verloren, wir müssen Frieden machen. Und Scipio lässt sich dann auf neue Verhandlungen ein. Die Bedingungen sind ähnlich wie beim ersten Friedensvertrag, aber natürlich viel schärfer. Karthago muss jetzt alle Kriegselefanten abgeben und noch einmal, also wie früher auch, alle Schiffe. In der ersten Version des Friedens konnten die Karthager 20 Schiffe behalten, jetzt dürfen sie nur 10 behalten. Die Kriegszahlung wird verdoppelt, also die Kriegsentschädigung von 5.000 auf 10.000 Talente und sie wird gestreckt, nämlich auf 200 Talente pro Jahr für 50 Jahre. Das sind, wenn man alles zusammenrechnet, 360 Tonnen Silber, die von Karthago gefordert werden. Und die Tatsache, dass man es eben nicht sozusagen als nicht eine Direktsumme haben will, sondern dass man es eben auf 50 Jahre streckt, ist natürlich auch strategisch sozusagen, es dient sozusagen oder es beabsichtigt eine längerfristige Schwächung Karthagos dadurch, dass sie eben Jahr für Jahr eine recht große Summe, 200 Talente Silber, an Rom zahlen müssen. Der Verbündete Roms, Massinissa von Numidien, muss von Karthago als König von Numidien anerkannt werden und er hält nicht nur das traditionelle Königreich Numidien, wie die Karthager es halt immer gekannt haben, sondern es werden ihm auch Gebiete versprochen, die ihm oder seinen Vorfahren vor dem Krieg gehört haben sollen. Und das ist als Formulierung so vage gehalten, dass es halt wahrscheinlich absichtlich so vage gehalten, dass es später zu unglaublichen Problemen führen wird. Weil wenn, im Grunde ist es dann so, dass wenn Massinissa sagt, Gebiet XY hat früher mal mir gehört, ich habe einen Zettel gefunden, wo das draufsteht, kann er das von Karthago zurückfordern. Und dann schließlich die berüchtigste Kondition des Krieges. Karthago wird es verboten, außerhalb von Afrika einen Krieg zu führen. Kategorisch. Rom sagt, das darf Karthago nicht mehr. Rom sagt fürderhin, dass Karthago innerhalb von Afrika nur mit römischer Erlaubnis einen Krieg führen darf. Und das in Verbindung eben mit dem Zugeständnis von Territorium an Massinissa von Numidien, so hat in sich sozusagen schon die Gründe für den Ausbruch oder den Anlass für den Ausbruch des dritten Punischen Krieges, weil es beschränkt Karthago drastisch in seiner politischen Autonomie, seine Außenpolitik wird quasi Rom unterstellt. Und gleichzeitig schafft Rom ein starkes Numidien, was mit Rom verbündet ist, als Kontrollinstanz über Karthago. Das heißt, es ist schwer, den Frieden als etwas anderes zu lesen, als wirklich einen bewussten Versuch, Karthago dauerhaft politisch die Autonomie zu nehmen und zu schwächen, um eben keinen Krieg mehr um eben nicht einen dritten punischen Krieg mehr führen zu müssen. Es wird nicht erobert. Rom provinzialisiert nichts in Afrika, also man erobert keine Gebiete in Afrika, die man dann behalten wird oder so. Spanien wird provinzialisiert, das heißt, auf den Trümmern des karthagischen Reiches in Spanien entstehen das, was dann später drei römische Provinzen in Spanien werden. Das wird eben genauso wie Sizilien nach dem Ersten Krieg, wird es zur Provinz gemacht und von Rom übernommen. Aber in Afrika hat Rom keine Präsenz, außer eben durch seinen Verbündeten Sinissa. Auch im Inneren ist Karthago relativ frei. Also es ist so, wenn man den Frieden so einsortieren muss, ist es halt ein bisschen eigener. Es scheint mir manchmal als eine Mischung von einem normalen Friedensvertrag, wie beim ersten Punischen Krieg, aber mit Elementen, die halt auf so eine Art von Zwangsfrieden hindeuten, wie Rom mit den Bundesgenossen schließt. Also Bundesgenossen müssen ja auch ihre externe Außenpolitik aufgeben und sind Rom zum Kriegsdienst zur Militärgefolge verpflichtet. Das ist Karthago nicht. Aber was gemacht wird, ist effektiv Karthago eine Form von Außenpolitik zu verbieten, weil Außenpolitik und Krieg überschneidet sich häufig in der Antike. Was die Römer nicht machen, was vielleicht verwunderlich ist auf den ersten Blick, ist irgendwie gegen Hannibal vorgehen. Hannibal spielt keine Rolle im Friedensvertrag, man verlangt nicht seine Auslieferung. Die Kriegsgefangenen, also die Römer, die in karthagischer Gefangenschaft sind, müssen natürlich ausgeliefert werden. Aber Hannibal lässt man in Ruhe. Karthago akzeptiert den Friedensvertrag. Scipio lässt als ein Fanal und als ein Symbol des römischen Sieges, die Römer haben ein Gespür für dramatische Momente, 201, also ein Jahr nach der Schlacht bei Zama, als der Vertrag und dass der Vertrag abgeschlossen ist. Die Römer haben irgendwie alles durchgesetzt. Die Karthager haben ihre Flotte und ihre Elefanten aufgegeben. Und 201 lässt Scipio Africanus im Hafen von Karthago beziehungsweise in der Bucht von Karthago alle karthagischen Schiffe zusammenziehen und lässt sie in Sichtweite der Stadt verbrennen. Das Zeichen dafür, dass eben die Sache erledigt ist und Karthago verloren hat. Und damit ist der zweite Punische Krieg im Grunde vorbei. Was problematisch ist sozusagen bei dem Frieden, ist ein bisschen die Frage, das ist eine Frage, die in der Forschung debattiert wird und auch in der Populärkultur, also in populärwissenschaftlichen Darstellungen und so im allgemeinen Diskurs. Ist der Frieden quasi schon, ist im Frieden, der den zweiten Punischen Krieg besiegelt hat, ist der dritte Punische Krieg quasi schon integriert? Ist der da schon eingespeist? Und das kann man, das könnte man durchaus so sehen. Die Bedingungen sind so harsch, dass es schwer vorstellbar erscheint, dass es nicht irgendwann zu Problemen gekommen wäre. Egal, was jetzt konkret der Anlass ist für den dritten Punischen Krieg und wie er entstehen wird. Aber Karthago wird wirtschaftlich bewusst versucht, also man versucht bewusst, Karthago wirtschaftlich am Boden zu halten. Man stellt einen einflussreichen, starken und imperialistisch gesinnten Bundesgenossen gleich neben Karthago, nämlich Massinissa von Numidien, und man verbietet Karthago die Kriegsführung. Das sind harsche Bedingungen für eine ehemalige Supermacht des westlichen Mittelmeergebietes. Und ob es Bedingungen sind, die halt wirklich irgendwie langfristig auf einen Frieden hoffen ließen, würde man wahrscheinlich aus heutiger Sicht eher bezweifeln. Ja, ich wollte vielleicht nur ein kurzes Wort zu Hannibal sagen, weil er ja dann doch schon die Person ist, die man am meisten mit diesem zweiten Punischen Krieg verbindet, oder überhaupt mit dem Punischen Krieg verbindet. Hannibal, wie gesagt, wird von den Römern erstmal in Ruhe gelassen. In Karthago wird er angeklagt, wahrscheinlich einfach von politischen Gegnern. Es ist natürlich so, er hat, also die Bakiden waren mit dominierend in Karthago und waren mitverantwortlich dafür, dass man diesen Krieg überhaupt ausgelöst hat oder beziehungsweise dass der Krieg überhaupt ausgebrochen ist. Und man hat natürlich Hannibal auch schon ein bisschen vorgeworfen, dass er ihn verloren hat. Er wird angeklagt, er wird aber freigesprochen. Also es passiert ihm erstmal nichts. Er wird allerdings als Stratege, also das Amt des Militärführers Karthagos, was er den ganzen Krieg über innen hatte, das wird ihm 200 weggenommen. Dem Zeitpunkt ist er dann erst einmal nur karthagischer Privatmann, hält sich aber die ganze Zeit in Karthago auf. Er beginnt dann so eine zweite politische Karriere 196, als wenn er Suffet wird. Ne? Wir hatten ja darüber geredet, dass die karthagische Verfassung genauso wie die römische Verfassung zwei Exekutivbeamte vorsieht. In Rom sind es die Konsuln, in Karthago sind es die Suffeten. Und es gibt Indizien dafür, oder beziehungsweise es gibt in der Quellenüberlieferung gibt es eben die Hinweise darauf, dass er als Politiker in Karthago dafür Sorge tragen wollte, dass die demokratischen Elemente der Verfassung gestärkt werden. Also er hat ein bisschen versucht, den Einfluss der Aristokratie als Institution zurückzudrängen. Unter anderem, es gab ja dieses Gericht der 104, was so eine Art wie, in Athen wäre es wahrscheinlich der Areopag, also ein Gericht, was nur aus Aristokraten bestand und was aber viele Kompetenzen hatte. Und sozusagen als Suffet hatte er durchgesetzt, dass die Kompetenzen dieses Gerichtes geschwächt wurden. Ne? Zum Beispiel, indem Mitglieder nicht mehr auf Lebenszeit besetzt wurden, sondern jährlich gewählt werden mussten. Zudem hat er auch verschiedene Antikorruptionsmaßnahmen erlassen, die auch sein Dasein überlebt haben und die bis zum Untergang Karthagos in Kraft waren. Also er scheint sich da exponiert zu haben in der karthagischen Innenpolitik als Reformer, wahrscheinlich in dem Versuch, eben Karthago wieder ein bisschen zu stärken und nach dieser Niederlage wieder auf einen richtigen Weg zurückzubringen. Das geht nicht glimpflich ab. Er hat eine Menge Feinde, die Bakiden insgesamt hatten immer Feinde in Karthago, Hannibal wahrscheinlich jetzt mehr als andere. Und von seinen Feinden wird er 195 ins Exil getrieben. Also seine politische Stellung in Karthago ist nicht mehr haltbar und er muss flüchten, weil er fürchtet, sonst eben nochmal angeklagt und verurteilt zu werden. Wo geht man hin im Jahr 195 vor Christus als größter Feldherr seiner Zeit und als Schreckgespenst der Römer? Es ist eine gute Frage. Er geht erstmal in den Osten des Mittelmeergebietes und er versucht sich bei hellenistischen Königen als Condottiere, würde man sagen, ne, als freiberuflicher Feldherr zu verdingen. Er wird zunächst in Syrien, also von den Seleukiden, von Antiochos dem Dritten, aufgenommen und ist dann Feldherr quasi für Antiochos den Dritten. Das ist insofern ein bisschen brisant, weil natürlich Antiochos 192 einen Krieg gegen die Römer anfängt, den er drastisch verliert. Und es ist sozusagen, also ich hatte ja schon kurz erwähnt, dass die Römer nach dem Zweiten Punischen Krieg erstmal einen makedonischen Krieg führen. Der sogenannte Zweite Makedonische Krieg, der ist zu dem Zeitpunkt schon weg. Es beginnt, nach Zama beginnt so eine ganz eigenartige Phase von 50 Jahren, in denen die Römer quasi blitzartig das östliche Mittelmeergebiet erobern. Zuerst besiegen sie Makedonien im Zweiten Makedonischen Krieg. Dann besiegen sie Antiochos den Dritten und die Seleukiden in diesem Krieg. Und das Resultat von 10, 15 Jahren Außenpolitik zu dem Zeitpunkt wird es dann sein, dass sie Griechenland dominiert, nicht erobern, aber dominieren, dass Makedonien besiegt wird und zu, also nicht mehr in der ersten Riege der hellenistischen Mächte steht einfach, weil die Römer es einfach vollkommen kaputt gemacht haben. Und dass man Antiochos den Dritten, den Seleukidenkönig, den größten hellenistischen König seiner Zeit, innerhalb von ein paar Jahren auch besiegt, und zwar so heftig besiegt, dass man ihm ganz westliches, das ganze westliche Kleinasien abnimmt. Dass man dem seleukidischen Herrscher eine Linie vorschreibt, über die er westlich, von der er einfach nicht mehr aktiv werden darf. Und dass man das Seleukidenreich, was wirklich noch einmal das größte und wahrscheinlich mächtigste hellenistische Reich zu diesem Zeitpunkt ist. Die Römer haben es innerhalb von ein paar, bei Karthago brauchen sie immer lange aus irgendeinem Grund, ne? Erster Punischer Krieg 20 Jahre, Zweiter Punischer Krieg 16 Jahre. Die Seleukiden haben sie innerhalb von 4 Jahren vollkommen ruiniert und man hat ihnen einfach das 2 Drittel von Kleinasien abgenommen und an römische Verbündete dort hingegeben. Und das ist schon wirklich bemerkenswert, ne? Das ist so der Beginn der römischen Expansion im Osten, die wirklich blitzartig funktioniert. Und brisant ist jetzt, Hannibal ist Feldherr für Antiochos und er entwickelt Kriegspläne für Antiochos. Unter anderem wollte er, sein Plan für diesen Krieg von Antiochos gegen die Römer war es, dass er nach Karthago geht, karthagische Truppen dort rekrutiert und ein zweites Mal in Italien einfällt, um an eine zweite Front zu eröffnen, während die Römer mit ihrer Armee halt nach Griechenland und nach Kleinasien ziehen. Und Antiochos lehnt diesen Plan ab. Wieso genau, ist halt auch so eine offene Frage, über die man trefflich diskutieren kann, aber er lehnt ihn ab. Stattdessen schickt er Hannibal nach Phönizien, also in die Levante, und muss dort also er wird einfach rausgenommen, er wird nicht eingesetzt. Er wird so nach Phönizien geschickt, wo er eine kleine Flotte organisieren soll und ein bisschen da nach dem Rechten sehen soll. Aber dafür, dass er der größte Feldherr seiner Zeit ist, wird er einfach nicht, er wird ignoriert. Er hat keine Funktion. Nachdem Antiochos den Krieg verloren hat, muss Hannibal dann eben auch das Seleukidenreich verlassen. Er hat Angst, dass die Römer, in der Zwischenzeit scheint sich bei den Römern so eine gewisse Ressentiments gegen ihn breit gemacht zu haben. Und er muss das Seleukidenreich verlassen. Er flieht zuerst nach Kreta und dann nach Bithynien, nach Kleinasien. Bithynien ist eines von diesen, das ist so heute die äußerste nordwestliche Türkei. Bithynien führte gerade einen Krieg gegen einen Verbündeten Roms, nämlich Pergamon, das Pergamenische Reich. Und Hannibal versprach sich da wahrscheinlich eben Aktivität oder halt Betätigung als Feldherr. Aber auch der König von Bithynien hat ihn nicht wirklich eingesetzt. Der Krieg gegen Rom wird beziehungsweise der Krieg gegen Pergamon wird von Bithynien geführt, aber hat im Grunde keine Chance auf Erfolg. Denn eine römische Gesandtschaft wird dorthin geschickt, um zu vermitteln. Und also römisches Vermitteln, ne? Das heißt, Rom kommt dahin und sagt mehr oder weniger, wenn ihr weiter gegen unseren Verbündeten Krieg führt, dann führt ihr irgendwann Krieg gegen uns und das geht nicht gut aus für euch. Und man ist zu einem Frieden gekommen. Ein Teil davon, von Titus Quinctius Flamininus, das war der Gesandte, der das eingefädelt hat, er hat vom bithynischen König Prusias auch verlangt, Hannibal herauszugeben. Ist nicht ganz klar, wieso er das gemacht hat. Hat er einen offiziellen Auftrag dazu oder hat er es gemacht einfach aus persönlichem Ehrgeiz, weil er dann der Mann gewesen ist? Weil, ne, er kriegt Hannibal, wenn er der Mann ist, der nicht nur Frieden in Kleinasien dort stiftet, sondern auch mit der großen Bête Noire, mit dem Gott bei uns der Römer, zurück nach Rom kommt und sagt, hier, ich bringe Hannibal mit, das hätte natürlich auch einen enormen Prestigegewinn für ihn bedeutet. Also es ist nicht ganz klar, ob er das aus eigener Initiative gemacht hat oder ob es tatsächlich ein staatlicher Auftrag war. Prusias, der König von Bithynien, fügt sich, er hat keine Wahl und er schickt Soldaten zum Haus von Hannibal, um ihn eben abzuholen. Hannibal sieht, was passiert, weiß, was auf ihn zukommt und er wählt dann den Suizid, um nicht in römische Gefangenschaft zu raten. Ich glaube, er trinkt Gift. Hannibal wird nicht nach Rom gebracht, er wird in Bithynien selbst bestattet und sein Grabmal, wissen wir, hat die Jahrhunderte überdauert und war auf jeden Fall in römischer Zeit noch bekannt und wahrscheinlich auch so ein bisschen so eine Touristenattraktion. Wir wissen, dass die letzte Nachricht, die wir haben, glaube ich, ist, dass es im 3. Jahrhundert unter Septimius Severus, also ganz zu Beginn des 3. Jahrhunderts, noch einmal restauriert worden ist von einem römischen Kaiser. Ja, also der das Grabmal des großen Gegners Roms noch einmal instand setzen lässt. Und das war das Leben von Hannibal. Er wird wahrscheinlich mit Recht, wenn man diese Dinge so in Listen und Rankings fassen will, mit Recht wird er immer als einer der großen Feldherren der Weltgeschichte aufgeführt. Gerade die Schlacht bei, also der Alpenübergang ist natürlich etwas, was so die romantische Vorstellung von Leuten beflügelt. Die Schlacht bei Cannae war ein taktisches Meisterwerk, was in der Gestalt und mit dem Grad an Erfolge in der Geschichte selten, wenn überhaupt, wiederholt worden ist. Aber Hannibal ist gleichzeitig auch ein super Beispiel dafür, dass man alle Schlachten gewinnen und den Krieg trotzdem verlieren kann. Und in dem Sinne ist er halt ein bisschen sehr ähnlich wie Pyrrhos von Epirus, dem im Kampf gegen Rom genau das Gleiche passiert ist. Alles zu gewinnen und dann alles zu verlieren.
Du hast jetzt die folgenden Jahre und Jahrzehnte und Roms Expansion im Mittelmeerraum sehr schnell dargestellt. Ist das wirklich so problemlos für die Römer abgelaufen oder lohnt es sich da auch nochmal in einer weiteren Folge tiefer reinzugehen?
Natürlich lohnt sich das auf jeden Fall. Aber beides stimmt. Also das ist wirklich das ist ja das Eigenartige an Rom irgendwie. Und das ist auch etwas, was Polybius schon aufgefallen hat. Rom hat sehr lange gebraucht, um von einer Regionalmacht zu einer Mittelmacht zu der Hegemonialmacht in Italien aufzusteigen. Dann hat Rom ein Jahrhundert gebraucht, um sich mit dem großen, also ja, sagen wir mal, ja, das ist plakativ, aber Jahrzehnte und Jahrzehnte und Jahrzehnte gebraucht, um sich gegen den einen großen Rivalen im Westen durchzusetzen, nämlich Karthago. Und dann hat Rom den gesamten Osten innerhalb von im Höchstfall 20 Jahren vollkommen dominiert. Und es ist eine Beschleunigung des Erfolges, den die Römer des imperialen Erfolges der Römer, die Beschleunigung ist wirklich bemerkenswert. Es ist nicht so, ja klar, also um die Frage zu beantworten, ja, man kann auf jeden Fall darüber reden und es gibt da wesentlich mehr zu erzählen und es ist auch nicht ganz so reibungslos im Sinne von, dass jeder das akzeptiert hätte. Ne? Also Makedonien zum Beispiel wird unter Philipp, also Philipp der V. verliert einen Krieg gegen die Römer, den Zweiten Makedonischen Krieg, und muss empfindliche Niederlagen kassieren. Er muss auch sozusagen akzeptieren, dass die Römer, der gleiche Quintius Flamininus, der Hannibal gesucht hat, hat den Griechen berühmterweise ihre Anführungszeichen Freiheit wiedergegeben. Das heißt, die Römer haben die makedonische Dominanz über Griechenland beendet und Makedonien sozusagen auf den Rang eines regionalen Königtums reduziert, also das war dann ab dem Zeitpunkt nicht mehr Großmacht. Sie haben es noch nicht provinzialisiert oder aufgelöst oder annektiert, das kommt erst später, weil der Sohn von Philipp dem V. einen Aufstand gegen die Römer probt und dann kennen die Römer halt nichts mehr, das in den frühen 160er Jahren. Das heißt, es kommt immer noch zu Problemen und Reibereien und es ist kein geradliniger Prozess, der jetzt, dass man sagen würde, 188 ist die Sache ganz erledigt. Aber es kommt nie zu solchen großen, monumentalen Kriegen wie gegen Karthago. Das sind immer relativ kurze Feldzüge. Der Feldzug gegen Antiochos III. Übrigens wird vom Bruder von Cornelius Scipio Africanus geführt. Und Africanus macht mit. Das sind enorm bemerkenswert schnelle Erfolge, die in keinem die nicht in einer Relation zu dem zu stehen scheinen, was man gegen an Aufwand und an Verlusten gegen Karthago hat hinnehmen müssen. Und der ultimative, der Punkt sozusagen, wo die Dominanz Roms im Osten deutlich wird, selbst zu einem Zeitpunkt, wo noch nichts annektiert worden ist, so wirklich. Also wo Rom noch nicht, es gibt immer noch das Antigonidenreich, das Seleukidenreich und das Ptolemäerreich. Aber im Jahr 168 vor Christus findet der sogenannte Tag von Eleusis statt. Und das zeigt einfach, wie sehr die Machtverhältnisse sich auch ohne große jahrzehntelange Kriege und Eroberungen geändert haben. 168, es hängt mit einem Krieg zwischen hellenistischen Großmächten zusammen. Antiochos IV., der Seleukide, beginnt einen Krieg gegen Ägypten, gegen das Ptolemäische Reich in Ägypten und ist sehr, sehr erfolgreich und ist kurz davor, ganz Ägypten zu erobern. Rom hat kein Interesse daran, dass Antiochos das tut, weil Rom zu diesem Zeitpunkt mit Ägypten verbündet ist und auch nicht unbedingt will, dass die Seleukiden so viel mächtiger werden, weil das die Balance im Osten stören würde. Also schickt man eine Gesandtschaft in den Osten, um eben diese Situation zu lösen, im römischen Sinne, sagen wir so. Und das ist eben der Tag von Eleusis. Der Anführer der Delegation, Gaius Popilius Lenas, trifft sich im Sommer 168 vor Christus mit dem König Antiochos IV. In Eleusis bei Alexandria in Ägypten. Also Antiochos hat schon einen guten Teil von Nordägypten erobert und übermittelt ihm sozusagen das Ultimatum der Römer, einfach mit diesem Krieg aufzuhören. Und er tut das auf eine sehr undiplomatische Art. Er fordert ihn auf, hör auf mit dem Krieg und zieh dich zurück aus Ägypten, sonst hast du Krieg mit den Römern. Antiochos IV. Weiß erstmal gar nicht, wie ihm geschieht und sagt, ja, darüber müsste ich vielleicht mal nachdenken. Er bittet sich Bedenkzeit. Und dann die Legende ist, Popilius soll dann mit seinem Stab und mit einem Stock im Sand einen Kreis um den König herumgezogen haben. Und dem König gesagt haben, bevor du diesen Kreis verlässt, hast du entweder Frieden oder Krieg mit Rom. Also im Sinne von entscheide jetzt, keine Bedenkzeit. Krieg mit Rom oder du tust, was wir sagen. Und Antiochos IV., ein sehr erfolgreicher König des Seleukidenreiches, jemand, der kurz davor stand, die Ptolemäer zu vernichten und ihr Reich seinem eigenen einzuverleiben, sieht keine andere Wahl, weil er den Krieg mit Rom überhaupt nicht riskieren möchte, als klein beizugeben. Die Römer haben es geschafft, das große hellenistische Königreich zum Einlenken zu zwingen, ohne irgendeine Waffe zu zücken. Man schickt einen Senator dahin und er sagt, er droht mit einem potenziellen Krieg gegen Rom und das reicht, damit alles so passiert, wie Rom es sich vorstellt. Und das zeigt, das ist auch wieder so eine schöne Geschichte. Ist sie wahr? Vielleicht. Aber wenn sie nicht wahr ist, sie zeigt auf jeden Fall an, wie sich das Ganze also wahrscheinlich war sie auch wahr, weil sie war sehr berühmt in der Antike. Aber sie zeigt einfach an, wie die Maßstäbe sich verschoben haben. Und das ist im Jahr 168 vor Christus. Das ist 30 Jahre nach Sama. Und dazwischen gab es halt eben den zweiten makedonischen Krieg und den Seleukidischen Krieg. Und das war es an den großen Feldzügen. Kein titanischer Kampf über mehrere Jahrzehnte wie bei Karthago, sondern zwei erfolgreiche Kriege und eben ein allgemeines Bewusstsein dafür, dass sich grundlegend etwas verschoben hat in den Mächteverhältnissen des Römischen Reiches. Im Einzelnen ist das alles viel komplizierter natürlich. Und im Einzelnen muss man schauen, wie genau Rom sich auf dem Balkan, in Griechenland, also Rom ist auch damit Scheitern verbunden. Also mit seiner Politik scheitert gelegentlich, besonders eben was das sogenannte freie Griechenland angeht und die Tatsache, dass Rom führt diesen Krieg gegen die Makedonen, befreit Griechenland, ne? Also erklärt, die Makedonen sind nicht mehr eure Hegemonen, ihr seid frei zu machen, was ihr wollt. Man inszeniert das sozusagen bei einer großen Festveranstaltung, bei den Spielen und Quintus Flamininus stellt sich dahin und sagt, Rom schenkt euch die Freiheit, macht, was ihr wollt. Und dann zieht Rom sich zurück. Also man hinterlässt keine Armee, man provinzialisiert nichts, man erobert nichts. Man wollte einfach die Makedonen zurückdrängen und dann nichts mehr damit zu tun haben. Und das geht halt grandios nach hinten los, weil man kann nicht als imperiale Macht bestehende Machtstrukturen zerstören und dann so tun, als ob man nichts damit zu tun hätte und dann wundert man sich, wieso man die ganze Zeit wieder reingezogen wird. Das ist im Grunde ein bisschen das, was die Amerikaner 2003 im Irak feststellen mussten. Man geht rein, man gewinnt sofort ohne Probleme, man zerstört alle bestehenden Strukturen und dann macht man nichts mehr und dann wundert man sich, dass etwas Schlechtes danach entsteht. Und genauso wurde Rom dann in der Folgezeit immer tiefer in den Osten mit reingezogen, bis es dann schließlich Sachen quasi als Notlösung erobern oder annektieren musste. Also das sind auf jeden Fall komplexere Prozesse. Aber die wichtigsten Weichenstellungen passieren innerhalb von 15 Jahren nach dem katastrophalen Zweiten Punischen Krieg. Und es ist auch interessant, wenn man sich dann ein bisschen das anschaut, vielleicht auch das noch als, weil dann ein Schlusswort zu Scipio. Es ist interessant auch, weil diese Phase der Expansion in den Osten in den nächsten 100 Jahren verändert Rom tiefgreifend. Also nicht nur im Sinne von Rom wird eine imperiale Macht, sondern auch mit dem zunehmenden Kontakt nach Griechenland, später dann mit der Provinzialisierung von Griechenland und Makedonien, kommt ein großer Schub an Kulturkontakten in einem Ausmaß, was man vorher nicht kannte. Man hatte immer schon ein bisschen was mit Griechenland zu tun, klar. Aber jetzt eben durch dieses aktive politische Eingreifen in Griechenland gräzisiert sich die römische Oberschicht selbst. Also es gibt dieses berühmte Wort, Rom hat Griechenland durch die Waffen erobert und Griechenland Rom durch die Kultur erobert. Und daran ist etwas dran, weil es beginnt jetzt immer mehr sozusagen, Griechisch wird als Sprache für die Aristokratie immer bedeutender. Es kommen griechische Gelehrte, Sklaven, Leute wie Polybios, die geraten in diesen römischen Dunstkreis eben als Folge von verlorenen Kriegen in Griechenland. Und das heißt, es beginnt, wenn man so will, eine gewisse Hellenisierung der Römischen Republik. Es beginnt aber auch ein Prozess, der dann in den Bürgerkriegen endet, langfristig, weil durch die Eroberung im Osten vor allem kommt so und durch die Eroberung auch in Spanien, das sollte man immer bedenken, Spanien sehr, sehr, sehr erdstoffreich, also ressourcenreich, Silber, Gold, Blei, alles wichtige Ressourcen für die Römer. Durch diese Kriege kommt so viel unglaublicher Wohlstand nach Rom hinein, dass der etwas mit der Gesellschaft macht. Vor allem auch mit der aristokratischen Gesellschaft. Die Möglichkeiten des materiellen und politischen Gewinns durch Kriege sind so groß und so hoch und gleichzeitig der Konkurrenzdruck so enorm gestiegen durch eben diese imperiale Geschichte, dass ein unglücklicher Kreislauf beginnt. Dadurch, dass man eben diese unglaublichen Siege einfährt, haben Leute unglaublich viel Prestige daraus. Sie entwickeln eine dominierende Stellung. Das ermöglicht es oder das verschafft anderen, ihren Konkurrenten, aber auch die Verlockung, es ihnen gleich zu tun. Und dann sucht man sich halt den nächsten Krieg, wo man sich betätigen kann. Und das Ende dieser Entwicklung ist, wenn kein Krieg da ist, in dem man sich betätigen und bewähren kann, dann macht man einen, um sich zu betätigen und zu bewähren und um reich zu werden. Und das sind sozusagen, das beschleunigt seinen gewissen, das beschleunigt und es verstärkt die Konkurrenz innerhalb der Elite unglaublich viel und es beginnt ein Prozess, der eben sozusagen diese Kohärenz innerhalb der Elite mittelfristig und langfristig zerstören wird. Scipio ist ein Beispiel dafür, wie der Zusammenhalt der Aristokratie funktioniert, zu seinem Leidwesen. Also er wird ja 205 Konsul, im Alter von 31, das ist unerhört im Grunde. Und nach 202, er hat Hannibal besiegt, er hat Karthago niedergeworfen, er hat Rom gerettet sozusagen. Man könnte jetzt denken oder man sollte denken, der ist jetzt einfach der Chef. Der hat jetzt so viel Einfluss, so viel Prestige, so viel Ansehen. Man kann ihm im Grunde nicht mehr Sachen verweigern. Er hat auch einen Ehrentitel, Er ist Scipio Africanus, auch der erste Africanus überhaupt. Das zeigt sozusagen seine besondere Stellung. Aber das Gegenteil ist im Grunde der Fall. Er kommt zurück nach Rom aus Afrika und er trifft praktisch nur auf Widerstand. Er hat noch ein paar Erfolge. Also er wird 199, wird er Zensor. Und 194 wird er, also über 10 Jahre nach dem ersten Mal, wird er zum zweiten Mal Konsul. Auch das ein großer, beides Zensor, also Zensorenamt und zweites Konsulat, super prestigereich für jeden Römer. Aber wieso wird er diese Sachen, das sind Ämter, die die Volksversammlung wählt. Also das ist nicht seine aristokratischen Kollegen, die ihm das geben, sondern das Volk wählt. Im Volk ist er immer sehr beliebt. Im Senat selbst hat er auf einen Moment nur noch Feinde. Weil er einfach zu mächtig ist, weil er zu viel Einfluss hat, weil man vielleicht nicht Angst, aber eine gewisse, ein diffuses Unbehagen darüber hat, dass jemand, dass ein einziger Mächtiger so viel Einfluss, Geld, Ansehen, Prestige, Macht auf eine Person vereint. Und die Feindschaften und die Konflikte in der Politik werden so groß, dass sich Scipio Africanus aus der Politik zurückzieht. Es gibt keinen Weg mehr, um ihn in diesen homogenen Stand von Senatoren, die alle, klar gibt es Unterschiede und gibt es Konkurrenz und einer ist vorne und einer ist hinten, aber der Stand basiert auf einer Basis von Gleichheit, ne, von Gleichrangigkeit, dass kein Senator per se mehr ist als ein anderer Senator oder kein Nobilis mehr ist als ein anderer Nobilis. Und Scipio sprengt dieses System. Er ist zu groß geworden, um sich wieder in diese gelebte Gleichheit der Aristokratie integrieren zu können. Und man lässt ihn das spüren. Und man wirft ihm so viel Widerstand in den Weg als ein Mittel eben, um den eigenen Stand zu schützen, dass er sich aus der Politik zurückzieht. Es hilft auch nichts, dass immer wieder kolportiert wird, dass die spanischen Legionen ihn nach der Schlacht bei Ilipa zum Rex ausgerufen haben sollen. Wobei nicht sicher ist, ob das irgendwie historisch belegt ist oder ob das nur so ein politischer Anwurf ist, den seine Feinde ihm gemacht haben. Und dass seine geringe Position, seine Erfolglosigkeit nach Zama und seine schwierige Stellung in dieser Senatsaristokratie zeigt sich nirgends mehr als in zwei Dingen. Zum Ersten, im Krieg gegen Antiochos den Dritten, kämpft gemeinsam mit seinem Bruder in diesem Krieg. Es gibt Vorschläge, ihn zum Oberbefehlshaber zu machen, weil er ist ja schließlich der Hannibal besiegt hat. Also einziger Mensch ever hat er Hannibal in einer Schlacht besiegt. Der Senat verweigert ihm den Oberbefehl im Krieg gegen Antiochos. Nicht aus verfassungsrechtlichen Bedenken, weil er hat ja auch schon den Befehl in Spanien, hatte er außerhalb der Verfassung quasi. Und sogar sein Feldzug in Afrika bei Zama war ein Prokonsulat und verfassungsrechtlich nicht hundertprozentig sauber. Also man hatte es ihm schon zweimal gegeben. Das ist nicht das Problem. Also verfassungsrechtlich hätte man das ein drittes Mal machen können. Aber man hat ihm nicht getraut. Wenn man dem Hannibal-Besieger jetzt auch noch den Oberbefehl gegen Antiochos den Dritten gibt und der geht dann, der siegt dann auch noch, dann so die Befürchtung, kriegen wir ihn nie wieder eingefangen. Dann machen wir uns einen König, also quasi einen Cäsar avant la lettre. Und die Ironie ist, der Sieg bei Magnesia, also die Schlacht, die den Krieg gegen Antiochos III. Wirklich entscheidet, geht auf ihn zurück. Er ist derjenige, der den Feldzug organisiert, der den Nachschub sicherstellt, der das Ganze plant. Er gewinnt den Krieg, aber er ist halt kein Oberbefehlshaber, er ist überhaupt kein Befehlshaber. Er ist ein Mitglied im Stab seines Bruders, als Privatus, ne? Als Teil sozusagen dieser von befreundeten Aristokraten, die Feldherren immer mit ins Feld nehmen, um als Berater, als Auftrags, als Leute, denen man sozusagen persönlich als Nachrichtenübermittler, als Beauftragte und so weiter. Das heißt, er gewinnt den Krieg, aber nicht als Konsul oder als Prokonsul, weil man ihm das verweigert, weil es ihn zu gefährlich gemacht hätte. Das ist das eine. Das zweite sind in der Zeit nach dem Antiochos-Krieg die sogenannten Scipionenprozesse. Das ist eine Reihe von Prozessen, die entweder 187 vor Christus oder 187 und 185 vor Christus geführt worden sind. Man weiß nicht, ob es alles in dem gleichen Jahr stattgefunden hat oder in zwei Jahren. Und es sind individuelle Anklagen gegen Scipio Africanus und seinen Bruder Lucius Cornelius Scipio, der eben Antiochos offiziell besiegt hat. Dem hat man dann den Spitznamen Asiaticus gegeben. Also Africanus und Asiaticus. Und es sind Anklagen gegen beide, individuelle Anklagen wegen Korruption. Es geht um Gelder, Staatsgelder der Seleukiden, Gelder, die von Antiochos III. Übergeben worden sind an sie als Feldherren. Und man macht ihnen den Vorwurf, dass das nicht sauber gehandhabt worden ist, dass das Korruption ist, dass dieses Geld selbst eingesteckt haben sollen und solche Sachen. Und sie werden, die beiden Scipionen werden, das ist eine ganz eigenartige Geschichte, sie werden verurteilt, obwohl sie nicht bestraft werden, also sie werden nicht ins Ziel geschickt, ihr Besitz wird nicht konfisziert oder so etwas, weil sie das verhindern können und das Volk wird eingeschaltet. Also eine ganz komplexe Geschichte. Der Punkt ist, sie werden verurteilt für Korruption. Sie werden aber nicht so bestraft, wie es normalerweise der Fall gewesen wäre. Bei Lucius wird ihm in einer offiziellen Zeremonie das Ritterpferd entzogen, ne? Also das Symbol seines Statuses wird ihm offiziell weggenommen, was halt als öffentliche Demütigung gedacht ist, aber nicht wirklich eine Strafe, die ihre Existenz bedroht hätte. Und die Folge davon ist, dass Africanus sich ganz, ganz zurückzieht aus allem. zieht sich auf seine Landvillen zurück ins Otium, ne? Das heißt, also er philosophiert da und liest und macht so, aber er spielt keine Rolle mehr in der Politik, er betätigt sich nicht mehr in der Politik, macht nichts mehr sozusagen auf dieser staatlichen, öffentlichen Ebene. Und 183 vor Christus stirbt er knapp 50-jährig, bisschen über 50-jährig auf seiner Villa. Er ist ein Paradebeispiel dafür, was passiert. Er ist ein Paradebeispiel eigentlich für zwei Sachen. Er ist ein Paradebeispiel dafür, was die potenziellen negativen Konsequenzen von diesen imperialen Kriegen sind für das aristokratisch-republikanische System in Rom, nämlich die Leute wären zu groß, um sie noch integrieren zu können. Er ist aber gleichzeitig ein gutes Beispiel dafür, dass zu diesem Zeitpunkt im zweiten Jahrhundert noch die soziale Kohärenz der Klasse der senatorischen Aristokratie an sich groß genug ist und stark genug ist, um solche Leute zu bändigen, um sie nicht zu einem systemischen Problem werden zu lassen. Das beginnt dann sozusagen, je länger Rom diese imperiale Rolle ausführt mit diesem Regierungssystem, was dafür absolut nicht geeignet ist, desto schwieriger wird es, diese großen Einzelnen, wie man sie einmal genannt hat, irgendwie zu beherrschen und einzuhegen in diesem System. Und natürlich das Paradebeispiel dafür, wo das nicht klappt, ist dann später Caesar. Und das ist auch etwas, was man in der Antike schon gesehen hat, und zwar vielleicht so als Würdigung von Scipio Africanus, der zwar als Hannibal-Besieger anerkannt wird, aber den man jetzt nicht unbedingt zu den großen Feldherren der Antike zählt in diesen Rankings, die man so hat. Er wird von späteren Generationen gelobt, nicht so sehr für seinen Sieg, aber vor allem für etwas anderes. Seneca, der bekannte stoische Philosoph, der Erzieher Neros, der dann später von Nero zum Selbstmord gezwungen wird. Seneca lobt Scipio Africanus dafür, dass er sich aus der Politik zurückgezogen hat, anstelle den Streit um seine Person in einem potenziellen Bürgerkrieg eskalieren zu lassen. Und das ist kein Zufall, dass Seneca das schreibt, weil damit spielt er auf etwas an, was dann 200 Jahre später oder 150 Jahre später genauso passiert ist, nämlich Caesar, Sulla, Augustus auch, der Begründer des Kaisertums, sie alle stellen ihre persönlichen Bedürfnisse und ihre persönlichen Prestige, ihre Prestigegier und ihr Bedürfnis nach einer herausgehobenen Stellung im Staat, stellen sie über die Interessen des Staates und sie zerstören den Staat darüber. Und wenn Seneca, der während der Kaiserzeit lebt, der unter Nero lebt, sagt, wenn der Scipio Africanus dafür rühmt, dass er das nicht gemacht hat, dann zeigt das doch, dass zumindest etwas von diesem Ruhm von Africanus übrig geblieben ist, was jetzt nicht nur mit seinem militärischen Geschick zu tun hat, sondern auch mit seiner grundlegenden Einstellung. Er war kein Caesar und er war kein Sulla. Er war, wenn er es gewollt hätte, hätte er wahrscheinlich aufgrund seiner großen Popularität im Volk, hätte er wahrscheinlich sich durchsetzen können, irgendwie gegen seine Gegner. Er hätte sich, auf jeden Fall hätte er mehr Widerstand leisten können. Er hat es nicht gemacht. Warum, das ist natürlich jetzt nicht ganz klar zu sagen, weil wir ihm nicht in den Kopf schauen können, aber ich würde zumindest nicht ausschließen wollen, dass ein Teil der Antwort, wieso er es nicht gemacht hat, eben auch ist, weil er sich diesem System verpflichtet gefühlt hat. Er wollte kein Diktator oder König oder Kaiser werden, er wollte nur das sein, was im Grunde auch Pompeius und Caesar wollten, nämlich der Erste im Staat sein und als solcher anerkannt werden. Nur war er eben nicht bereit, dieses Ziel, die Interessen des Staates und die Zukunft der Verfassung diesem Ziel unterzuordnen.